Guten Abend. Es ist deutscher Gottesdienst. Wir singen Deutsch. Amen. Lass uns Gott loben und preisen, in die Gegenwart des Herrn hineingehen. Wir haben gute Zeit hinter uns gehabt, Abend in der Gegenwart Gottes. Und jetzt wollen wir das verarbeiten. Wir singen zuerst einmal, die Berge verkünden, er ist Herr. Freu dich einfach. Lass deinem Herzen die Freude laufen und fließen in dein Herz hinein. Vater, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich Kind Gottes sein darf. Ich freue mich, dass ich erlöst bin von Sünde, Tod und Teufel. Halleluja. Halleluja, halleluja. Du bist der Höchste. Halleluja, Shikataramadama Sindulitarabashinti. Bete ihn an, rühm den Herrn. Erhebe deine Hände, dein Herz, deine Seele, deinen Geist. Erhebe ihn. Erhebe alles, was in dir ist, und preise den Herrn. Halleluja, halleluja. Ehre sei dir, oh Gott. Halleluja, halleluja. Preis Gott. Amen. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Wir sind Gott dankbar für die Abende in der Gegenwart Gottes. Wir haben gefeiert und so wie man feiert, da ist Feuer da. Halleluja. So, wenn es noch länger gegangen wäre, hätte die auch gedacht, wir sind alle schwarz. Na, mir ging's so, als ich mal in London und England, Midlands, evangelisiert habe, bei den farbigen Geschwistern zuerst einmal, ich habe ganz normal gepredigt und die Herrlichkeit Gottes war da, die Gegenwart Gottes war da. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt Altarruf mache, sie sind alle vorne, die farbigen Geschwister. Und da kommt kein einziger. Denke ich, habe ich so schlecht gepredigt, dass kein einziger nach vorne kommt. Dann zupft mich der Moderator am Rock und sagt, lass sie einen Chorus singen. Und während wir so einen Chorus singen, alle waren vorne und keiner ging mehr nach Hause. Die haben Chorus manchmal bis 100 Mal gesungen, also was ich habe gezählt und aufgehört zu zählen. So. Und das ging so eine ganze Weile. Aber ich habe nur eines mitgekriegt, ich habe auch in die Hände kräftig geklatscht, also richtig reingehauen, dann kommt doch ein Ältester nach vorne zu dem Moderator und fragt, ist der bekehrt, also ich. Auf jeden Fall, weil ich nicht so emotionell war, also farbig und so rumgehofft, die sind halt ein bisschen deutsch gewesen, aber schon richtig. Ich wollte nur sagen, so und die Mentalität, wir müssen verstehen, Mentalität von Leuten. Und dann haben sie sich eingehängt und ich bin von Paris bis London gefahren und du weißt die Strecke, wenn du mit dem Auto fährst, also damals bin ich nicht geflogen, sondern mit dem Auto, kam müde an, abends der Gottesdienst dort in der Kirche. Und ich bin nicht nach Hause gekommen, ich bin nach 1 Uhr erst aus der Kirche raus. Die haben sich eingehängt und geschunkelt und nicht mehr aufgehört. Und gesungen und gesungen, also Feuer, 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 Feuer fiel auf mich und Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Da war dieses Lied auch her. Okay. Feuer fiel auf mich. Aber ich sage, morgen Abend passiert mir so etwas nicht. Also am nächsten Abend, und das waren schöne Kirchenbänke, so ausgehöhlt, also schöne alte anglikanische Kirche, die farbigen Geschwister übernommen hatten. Ich habe gesagt, jetzt lasse ich schön alle hinknien. Wir knien hin, denn ich habe gesagt, die müssen auch lernen, die müssen ja auch was lernen. Wir knien uns hin und wir beten Gott an. Und die haben Gott gebetet und angebetet und gepriesen. Und fast in all diesen Schüsseln, Schalen, wo sie dort saßen, waren Tränen. Die haben also ihre Seele Ausdruck verliehen. Das ist, was uns Weißen fehlt. Wir können unsere Seele nicht mehr ausdrücken. Wir sind intellektuell und so weiter. Und als ich nach Hause kam, ich wusste nicht mehr, bin ich weiß oder bin ich schwarz. Also ich war so voller Feuer. Okay, jetzt sind wir wieder deutsch. Ich möchte euch einladen zu den Gottesdiensten. Und wir haben morgen Abend haben wir um 19 Uhr einen Segnungsgottesdienst, einen besonderen Salbungsgottesdienst. Seid herzlich eingeladen. Morgen Abend, 19 Uhr. Morgen früh um 10 Uhr Gottesdienst. Es gibt eine gute Suppe, ich rieche schon irgendwie im Geist. Da wurde was gekocht heute. So, und heute haben wir das Thema Rede wirkungsvolle Worte. Es ist Fortsetzung von dem, was Igor gestern gesagt hat. Gott sprach und wenn Gott redet, passiert etwas. Und heute Abend geht es mir um Fortsetzung. Ich habe zuerst Angst gehabt, er klaut meine Predigt. Aber Gott sei Dank, er hat nicht genommen. Er hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen, sodass ich heute Abend mein Thema behandeln kann. Rede wirkungsvolle Worte. rede starke Worte, rede Worte, dass die auch etwas bewirken. Also schieß nicht nur Luftblasen, sondern schieß wirklich ganz scharf. Also es geht um, dass du deine Waffe sehr scharf hast, dein Schwert, ein zweischneidiges Schwert ist, und dass du etwas ausrichtest. So, morgen früh wird das Thema sein, wo ist Gott, wenn mein Leben aus den Angeln gerät oder durcheinander kommt? Wo ist Gott? Oder hat er mich vergessen? Und ich möchte über Krisen und Krisenmanagement und Krisenlösungen sprechen und zeigen, dass Gott unsere Krisen löst. Und die Krise kann nicht schlimm genug sein, die Gott nicht lösen könnte. Gott kann alles. Und deshalb, wo ist Gott? Und wie oft hast du gefragt, wo ist Gott? Hat er mich vergessen? Hat er mich übersehen? Kümmert er sich nicht um mich? Interessiert er sich nicht? Versteht er mich nicht, wie es mir geht? Also wie es jetzt im Augenblick vielleicht, wo ich da durch muss? Wo ist Gott, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Wenn alles durcheinander geht? Ist das der Wille Gottes so? Und ich möchte ein paar klärende Worte aussagen. Manche Leute, die denken, das ist der Teufel. Der Teufel, der alles so auf mich da überschüttet. Nein, Gott ist es, der zulässt, der erlaubt, der genehmigt und es sogar schickt. Der Herr hat einen Sturm geschickt. Der Herr hat einen Wurm geschickt. Der Herr hat einen Rizinusbaum wachsen lassen. Der Herr lässt Dinge geschehen. Und wozu das alles? So, morgen früh. Und dann um 19 Uhr abends Segnungsgottesdienst. Wir werden Wort Gottes kurz verkündigen, aber dann segnen, beten, glauben, hoffen und die Herrlichkeit Gottes herabbitten. Am Mittwoch, den 28. Mai um 16 Uhr, da ist die Frage, warum bist du auf dieser Welt? Hast du dir schon mal ausgerechnet, was wäre passiert, wenn du nicht geboren wärst? Wenn es dich nicht gäbe? Wenn es mich nicht gäbe. Jetzt im Augenblick bin ich schon dabei, so mein Jubiläum, 40 Jahre Predigtdienst, vollzeitig im Reich Gottes, dass ich diene. 20 Jahre bin ich in Berlin schon inzwischen und frage manchmal, wo ist die Zeit geblieben? Wo ist die Zeit geblieben? Und für Gott gearbeitet und so weiter. Aber was wäre passiert, wenn du nicht oder ich oder wenn irgendjemand von uns nicht geboren worden wäre? Mal es mal aus. Vielleicht, wenn du jetzt verheiratet bist und Familie hast, kein Nachkommen, kein Sohn, keine Tochter, kein Partner oder jemand wäre einsam. Und wie viele Menschen sind nicht geboren worden? Und es ist eine Gnade, dass du geboren bist. Okay, so, morgen, also am Mittwoch das Thema, warum bist du auf dieser Welt? Am Freitag der Irrweg der Selbstbefreiung, sich selbst erlösen und Selbstzerstörung oder was es auch immer ist. Heute habe ich mit jemandem diskutiert und er hat gesagt, er möchte auswandern. Da sagte ich auch. Du hast auf diese Welt beschrieben, was alles los ist, alles teuer ist, kannst nichts mehr bezahlen, kannst dir nichts mehr leisten. Ich möchte auswandern, gesagt, und ich gehe mit. Und dann hat er gesagt, was denken Sie, Herr Matutis, wo könnten wir auswandern? Auf welchem Planeten gibt es noch Raum für uns? Und dann habe ich durchgedacht, alle Planeten unseres Sonnensystems, alles kahl und leer und kaum Sauerstoff da, wo will ich auswandern? Und dann kam mir eine ganz glänzende Idee, ich gehe in den Himmel. Ich gehe in den Himmel. Da ist so viel Platz und da ist so schön angeblich. Also ich wandere aus und ich sehne mich nach der Auswanderung in den Himmel. Also ich möchte euch alle entführen. Weißt du, wir haben hier die Gegenwart Gottes gefeiert. Das war so wunderbar, aber wir wollen auswandern. Also weißt du, die Probleme, die lasse ich dem Antichristen, das soll sie lösen. Das ist nicht mehr mein Problem. Das soll der Teufel sich damit plagen und quälen und so weiter. Und denen, ich möchte auswandern. Lange Zeit habe ich gedacht, ich wandere mal nach Kanada aus. Mir ging es genauso wie diesem afrikanischen Jungen. Nein, ich habe schon Grundstück angeguckt und schon ausgerechnet, ob ich das bezahlen kann und hätte bezahlen können. Ein schönes Grundstück, eine schöne Villa auf einer Insel und man könnte fischen und jagen und ab und zu mal, der Vorbesitzer erschießt den Bären ab und zu mal und dann lebt er den ganzen Winter mit dem Fleisch. Das wäre das. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, Johannes, auch wenn, ich hatte ein anderes Problem. Ich lebte damals in Heilbronn, wo die ganzen Pershing-Raketen waren und die Erstschlagwaffe. Und wenn irgendwo eine Rakete aufgestiegen wäre, Heilbronn hätte nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Denn da waren bestimmt mehrere sowjetische Raketen zu der Zeit auf Heilbronn gerichtet und ich wusste, du lebst ganz gefährlich und ich lebte unterhalb den Pershing-Raketen. Also, tot. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, und selbst wenn du auf den Inseln auswandern würdest, ich will dich von dort holen und du kannst mir nicht weglaufen.
du kannst mir nicht weglaufen. Und dann habe ich gesagt, Kanada ist doch keine Insel. Und dann habe ich mein Dictionary genommen und Beschreibung von Kanada. Kanada hat die längsten Küsten der Welt. Also, ist wie eine Insel. Und ich will dich von dort zurückholen, du kannst mir nicht entwischen. So, wenn wir auswandern und in den Himmel gehen, Gott wird uns nicht in den Stich lassen, er wird uns mitnehmen. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, Johannes, und bevor die erste Pershing-Rakete fällt und den Boden berührt und explodiert und alles verschmilzt, oh Gott, die Steine schmelzen bei diesen Atombomben, bevor das alles passiert, werde ich deine Seele retten und du bist bei mir in Sicherheit. Du bist nirgendwo sicherer als bei mir. Und das hat mich so getröstet, aber mir ist egal, selbst wenn ich jetzt, wenn die Raketen mir über den Kopf sausen und surren und dergleichen, mir macht es nichts aus. Ich weiß, ich bin in seiner Hand. Und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Also wir wandern aus in den Himmel. Amen. Und warten wir halt, bis der Zug abfährt. Manche sind sehr früh und warten auf den Bahnhof und können nicht früh genug sein, um dass sie den Zug, wie unser Bruder heute, der wollte schon eine ganze Stunde vorher sein, damit er ja nicht den Zug verpasst. So, okay, rede wirkungsvolle Worte, keine leeren Worte, sondern Worte, die etwas bewirken. Und wir wissen ja, Worte sind Mächte. Wir leben in der Gegenwart Gottes und wir kommen aus der Gegenwart Gottes. Wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Und wir wissen, wir gehören dem Herrn, wir sind Gottes Eigentum und wir hören seine Stimme und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich nehme jetzt ein paar Bibelstellen ganz schnell und Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Deshalb, wir reden, sie sollen nicht nur Worte von Johannes Matutis reden oder von irgendeiner Schwester oder einem Bruder was nachbabbeln, sondern wir sollen die Worte Gottes nachsprechen. Die Bibel sagt, plappert nicht wie die Heiden. Die Heiden machen so viele Worte, wiederholen und wiederholen und wiederholen, so ein Mantra bis einfach der Verstand einfach sich auflöst und so weiter. Und die denken, wenn sie viele Worte machen, da passiert was. Nein, wir sollen Gottes Worte reden. Und Gottes Worte, die Gott uns gelehrt hat zu sprechen. So, Gott hört dich, wenn du in seiner Gegenwart bist und lebst. Und kein Wort Gottes soll zu Boden fallen, heißt es einmal in der Bibel. Und Gott nimmt uns bei Wort. Was du sagst, da nimmt er beim Wort. Also Gott nimmt deine Worte sehr ernst. Und deshalb, wir sollen Narratei-Dinge, Witze oder komische Sachen oder zweideutige Sachen, also sagt die Bibel, meiden. Denn wir müssen für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Also deine Worte sollen was nützen. Deine Worte sollen was bewirken. Deine Worte sollen etwas auslösen. So, Gott will, dass du sein Wort ernst nimmst und er nimmt auch deine Worte ernst. Also pass auf, was du redest, pass auf, was du denkst, pass auf, was du dir wünschst, pass auf, was du dir erbittest, ganz besonders im Gebet, dass wir nicht dummes Zeug zusammenbeten. Deshalb haben die Jünger gesagt, Herr, lehre uns beten. Wir wollen nicht Quatsch beten und wir wollen da nicht so einen heißen Brei herumbeten, sondern wir wollen ganz konkret, ganz gezielt beten. Elisa hat vom Elia mal einen Auftrag bekommen, bitte, was willst du? Also ich muss jetzt fort, also ich wandere aus mit diesem Feuerwagen in den Himmel. Was wünschst, möchtest du noch haben, bevor ich weggehe? Dann sagt, ich möchte die doppelte Portion deiner Gaben. Ich möchte die doppelte Portion deines Maßes, deines Segnungen haben. Und er sagt, das kriegst du. Aber du musst sehen, wie ich in den Himmel gehe. Du musst sehen, wie ich auswandere. Also du musst es miterleben. Du kriegst es, aber du musst auch die Bedingungen dazu erfüllen. Also wirkungsvolle Worte, die möchten wir alle sprechen. Wir haben gestern ganz stark gesagt, ja, sag's, sprich's aus, rufe aus, ich proklamiere, ich setze frei. Aber ist auch wirklich Power dahinter? Was bewirkt es, was löst es aus? Oder ist nur Schall und Hall und nur ein bisschen Echo irgendwas, dass wir wieder etwas wiederholen. Deshalb es geht, dass wir dieses Thema ein bisschen aufarbeiten. In der Gegenwart Gottes, da sollten wir mit Autorität sprechen. Ich möchte oder ich sage oder ich stehe vor dir, Gott, und jetzt habe ich einen Wunsch. So, wir sollten also nichts Dummes erbitten. Die Frau von Billy Graham hat einmal in einer Predigt, so, wo sie für ihren Mann so Vorrede machte, dann hat sie gesagt, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich mehrfach den falschen Mann geheiratet. Wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, dann hätte ich mehrfach den falschen Mann geheiratet. Also weißt du, Herr, der ist heute. Nein, aber dann kommt morgen jemand anders wieder. Der ist noch besser wie der andere. Und so weiter. Und dann hätte ich mehrfach den falschen Mann geheiratet. Wie oft haben wir Gebete gesprochen und hinterher bitter bereut, hätte ich bloß nicht gebeten. Gott hat gesagt, was du bittest, wirst du kriegen. Und ich weiß, dass es in unseren Gebeten, wenn wir wirklich vor Gott stehen und Kinder Gottes sind, wir haben Macht in unseren Gebeten. Und ich habe ein bisschen Lehrgeld bezahlt in meinem Leben und manchmal nicht nur ein bisschen, sondern mehrfach sogar. Ich habe gesagt, Herr, das will ich haben, um jeden Preis. Wenn du bittest, Gott, du kriegst es um jeden Preis. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart, habe ich dort gepredigt und ein ganzes Jahr lang kam eine Frau, jedes Mal, ich konnte machen, was ich wollte, ich konnte Buße aufrufen, konnte zur Taufe aufrufen, zur Geistestaufe, die kam immer nach vorne, bitte Pastor, bete mit mir, ich habe ein Problem. Ich habe gebetet und da ist nichts passiert bei dieser Frau. Und es war autofreier Sonntag, deshalb weiß ich noch, da laufe ich mit meiner Bibel unterm Arm und sage, lieber Gott, also ich hätte Sondergenehmigung kriegen können, aber wollte es nicht, habe gesagt, lieber Gott, heute mache ich einen Deal mit dir. Ich werde wieder über Glauben oder Gott predigen und die Frau wird wieder vorne stehen. Die Leute haben in der Gemeinde gemunkelt. Guck mal, Pastor Matthäus betet und hat keine Vollmacht. Passiert nichts. Ein ganzes Jahr lang. Jeden Tag. Jedes Mal, wenn der Altarruf macht, ist die Frau vorne und es passiert nichts. So, und ich war so frustriert, so enttäuscht und so bitter eigentlich. Guck mal, ich blamier mich. Die Leute sagen, ich habe keine Vollmacht. Wobei ich Gottes Wort predige in Vollmacht. Aber passiert nichts. Ich habe gesagt, Gott, ich mache einen Deal jetzt. Ich werde Altarruf machen, die Frau wird nach vorne kommen und du wirst die Frau heilen. Wenn nicht, such dir einen anderen Pastor, einen anderen Prediger. Ich mache diesen Quatsch nicht mehr mit, also ich predige und es passiert nichts. Und was passiert? Ich mache mal einen Altarruf, ich habe wirklich gepredigt, voller Power, voller Heiligen Geistes und wer steht als erstes vorne? Die Frau. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe nicht gesagt so und so, ich habe gesagt, Gott, denk an unsere Abmachung. Denk an unsere Abmachung. Und während ich so bete, werde ich erinnert und sage auch Gott und erinnere Gott an unsere Abmachung. Und was passiert? Plötzlich schüttelt die Frau und sie wird geheilt von der Kraft Gottes. Sie hat Krebs gehabt, wurde geheilt, Ärzte haben Heilung festgestellt und die Leute haben gesagt, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich sage, verflucht sei jener Tag. Warum? Die Frau war an diesem Gottesdienst zum letzten Mal im Gottesdienst. Dann hat sie sogar, als ich dann von Stuttgart wegging nach Heilbronn, mich noch besucht. Pastor Matutis, sie haben sich so viel Mühe um mich gemacht. Und hier sogar die Bibel. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Ehe ist in Ordnung, das alles ist in Ordnung und so weiter. Dass ihr gesagt habt, verflucht sei jener Tag. Wäre die Frau lieber immer noch krank, würde auf alle vier kriechen und dergleichen. Und ich habe so viele Beispiele, wo Leute Gott erzwungen haben. Gott macht das. Und Gott hat es gemacht, weil er verpflichtet ist. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, ich werde es tun. Bittet und empfangt. Da steht also nicht was, sondern bittet und empfangt. Und ich habe eine junge Frau gehabt, wo ich das erlebt habe. In Heilbronn habe ich das erzählt. Und in Heilbronn war eine Mittelalter, aber da ist etwas passiert. Eine 17-jährige Tochter, eine Blondine, wirklich hübsches Mädchen, nimmt sich mit 17 das Leben. Liebeskummer oder Enttäuschung oder was da war, nimmt sich das Leben. Und dann habe ich die Frau in der Seelsorge. Und ich habe gesagt, und die heult und heult, Gott kann mir die Sünde nicht vergeben. Ich habe gesagt, was für Sünde hast du getan? Und dann hat sie mir erzählt, als das Kind so 3 Jahre alt war, da brach ihre Ehe auseinander. Und dann hat sie gesagt, Gott, du kannst mir meinen Sonnenschein, das Kind hieß immer, die Mädel hieß immer Sonnenschein. Und du kannst meinen Sonnenschein mir nicht wegnehmen. Ich habe schon den Mann verloren und jetzt ist mein Sonnenschein. Und so weiter, du kannst nicht, und das Kind war todkrank, im Sterben lag es. Und ich habe mit Gott gehadert, ich habe Gott, wenn du das Kind wegnimmst, bist du ein grausamer, brutaler Gott und du hast keine Menschenliebe, du gehst über Leichen, etc., etc., etc. Und so hat sie mit Gott gehadert. Und was ist passiert? Das Kind ist gesund geworden, aber mit 17 sich das Leben genommen und sagt, ich bin eigentlich schuld. Damals hätte ich gewusst, das Kind wäre in Gottes Hände, wäre natürlich und normal gestorben. Ein anderer Fall in Pforzheim, eine Frau kommt zu mir in die Seelsorge und erzählt und sagt, weißt du, ich muss Buße tun. Ich habe gesagt, für was denn? Was hast du verbrochen? Ja, ich muss Buße tun. Und sie erzählt, sie war verheiratet, der Mann hat sogar gepredigt. Sie waren jung verheiratet und noch keine Kinder gehabt. Und der Mann lag auf der Intensivstation und hadert mit Gott und sagt, Gott, du kannst mir meinen Mann nicht nehmen, wir haben noch keine Kinder, wir haben noch keine Nachkommen und so weiter. Ich habe niemanden. Und wir dienen doch Gott. Gott, du kannst doch meinen Mann nicht nehmen. Der lag im Sterben. Die ganze Gemeinde Schalu gemacht und die ganze Umgebung überall angerufen. Bitte betet für meinen Mann. Natürlich, verstehe, selbstverständlich, wenn jemand auf der Intensivstation liegt, dass man füreinander betet und einander trägt. Aber sie hat Gott gesagt, du kannst mir meinen Mann mir nicht nehmen. Und so weiter. Was ist passiert? Der Mann wurde entlassen. 6 Monate später geht er mit einer anderen Frau durch und die Ehe ist geschieden, sodass sie hinterher gesagt hätte, Herr, wäre er bei dir so heimgegangen auf die Intensivstation, wüsste ich, er ist in guten Händen. Und ich habe eines gelernt, wirkungsvolle Worte zu sprechen. Ich kann bitten und Gott wird mir geben. Aber ob das gut für mich ist, ob das mich fördert, ob das mich weiterbringt, ob das mich heiligt und was weiß ich noch alles, ist eine andere Frage. Und unter Umständen kann das mir sogar noch mehr Stress bereiten und Gott noch mehr Arbeit bereiten, bis Gott uns wieder dorthin biegt und hinkriegt, wo er uns haben möchte. Das kann unter Umständen sehr schwierig sein. Wenn ich bete, sage ich immer, Herr, dein Wille geschehe. Ich setze immer vorne an und dann ist es mir egal, was passiert. Und wenn nichts passiert, dann sage ich auch noch Dankeschön. Dein Wille geschehe. Du kannst um alles bitten, aber ist alles gut? Für manchen ist es besser, der würde Krebs kriegen und auf den Mund schäumen und sterben und er ist in Gottes Hand, als wenn er gesund ist und dann wieder dem Teufel und der Sünde dient. Ich sage das ja nur, wirkungsvolle Gebete sprechen, bewusst bitten, konkret beten und zwar im Willen Gottes beten. Weißt du, was Gott will von deinem Leben, wenn du betest? Deshalb hat Jesus gesagt, geheiligt werde dein Name und dann dein Wille geschehe. Das ist also ein ganz wichtiges Gebet. Bevor du sagst, gib mir unser tägliches Brot, solltest du bitten, dein Wille geschehe. Herr, zeig mir deinen Willen. Und erst wenn du mit dem Willen Gottes einverstanden bist und den Willen Gottes erkannt hast und dich dem Willen Gottes untergeordnet hast, kannst du dann konkret beten und dann weißt du, ich bete gar nicht mehr. Ich sage, Herr, du weißt sowieso, was ich brauche. Und du weißt sowieso, was mir fehlt. Und du weißt sowieso, wie ich da rauskomme. Und du weißt sowieso, was gerade dran ist. Und du weißt sowieso, wie das alles kommen will. Also ich danke Gott mehr und preise Gott mehr und gebe Gott die Ehre. Und ich überlasse ihm die Arbeit. Und ich ruhe mich lieber aus. Und sage, Herr, mach du das. Wie es dir am besten, wie du in deinen Plan passt. Und je mehr ich da kämpfe, diese geistliche Kriegsführung, die meisten Leute brocken sich so viele Probleme ein mit dieser geistigen Kriegsführung. Das ist Scheiße auf mich, auf Deutsch gesagt. Ich sage es ganz bewusst, weil es das größte Käse ist, den es gibt. Weißt du, du powerst gegen etwas, du betest gegen etwas und Gott sagt, nein, nein, mein Kind, das muss so sein. Der Abfall muss kommen. Der Sohn der Sünde muss offenbar werden, der Antichrist und so weiter. Das muss alles passieren und du betest eigentlich gegen mich. Und so viele Christen, die die geistliche Kriegsführung betreiben, die beten gegen Gott, statt mit Gott und für Gott. Und das passiert, weißt du, du schießt los und es gibt einen Rückstoß beim Schießen und der Rückschlag ist schlimmer als der Schuss, der da weggegangen ist, der Rückschlag. Und die wundern sich, wo kommen meine Probleme, ich bete doch, ich kämpfe. Und die alle Leute, ganz durchweg gehen, ich könnte Hunderte nennen heute Abend und auch die, die uns sich manchmal verlaufen, kann ich Hunderte nennen, die haben alle durchweg Probleme, die kommen aus ihren Problemen nicht raus, du betest gegen etwas. Du kämpfst gegen etwas und du gehst gegen etwas vor und je mehr du kämpfst im Fleisch, desto mehr haut es dich zurück. Du hast das erlebt, brauchst nicht erleben, das ist eine Erfahrung, die ich in 40 Jahren gemacht habe. Ich habe selber solche Dummheiten gemacht und solche Dummheiten gebeten. Ich bete doch in aller Liebe. Weißt du, es gibt dumme Gebete und du solltest auf dumme Gebete aufpassen, dass du sie ja nicht in den Mund nimmst. Deshalb sag, Herr, lehre, lieber du betest nur das Vaterunser und nur das Vaterunser und nur das Vaterunser und sonst gar nichts, anstatt dass du dumme Gedanken betest. Ich lese das so von den pietistischen Predigern, weißt du, wir müssen demütigen, wir müssen zerbrochen werden und je mehr wir zerbrochen sind, desto besser kann unser lieber Gott segnen. Und was macht unser Bruder mit Matthäus? Der sagt, lieber Gott, zerbrich mich. Ich habe noch nicht mal richtig Amen ausgesagt, dann kriege ich schon einen Tiefschlag. Und weißt du, was passiert? So schlimm, dass ich sogar an der Existenz Gottes gezweifelt habe. Ich bete, Herr, zerbrich mich und Gott nimmt mich dann in die Mühle. Und Gottes Mühle mal langsam und trefflich fallen. Und dann habe ich angefangen zu zweifeln und da ging schief und das ging schief und das ging schief und das ging schief. Bei mir ging nur noch, von dem Augenblick, wo ich sagte, Herr, zerbrich mich, ging bei mir nur noch alles schief. Was noch schief gehen konnte. Herr, zerbrich mich. Ich bete nicht mehr, Herr, zerbrich. Wenn er mich zerbrechen will irgendwo und mir die Hörner abbrechen möchte, macht er schon von selbst. Da muss ich nicht bitten, Herr, zerbrich mich. Verstehst? Weißt du, was das heißt? Gegen sich selbst beten, sich selbst verstümmeln, sich selbst schaden. Also, wir sind verantwortlich für jedes Wort, das wir sagen, auch im Gebet. Also ich bete nicht mehr, Herr, zerbrich mich, aber der zerbricht mich trotzdem. Und der bringt mich durch. Und weißt du, und da sind diese Schläge nicht so heftig, als wenn ich sie provoziere noch und herbeibete und Herr, zerbrich mich. Viele wissen gar nicht, was sie bitten. Viele beten ihr Unglück herbei, unbewusst, in aller Liebe. Herr, zerbrich mich. Was ich befürchtet habe, wenn wir in Furcht beten, denk an Hiob, was ich befürchtet habe. Und der Hiob, der Hiob hat seine ganzen Probleme selbst eingebrockt. Geistliche Kriegsführung. Weißt du, was die geistliche Kriegsführung, was er gemacht hat? Seine Jungs machen da eine Fete, eine Party, Geburtstagsfeier vielleicht, oder was weiß ich, was die machen. Ein Fest machen die da. Und der Hiob geht da in seine Ecke und bringt ein Opfer für seine Jungs, die eventuell Dummheit machen könnten. Und du weißt, wenn junge Leute zusammen sind, die machen Fehler, die schauen über die Stränge. Und da bringt er Opfer, vorsorglich bringt er das Opfer. Lies mal beim Hiob nach. Er bringt vorsorglich Gott ein Opfer. Und das hat der Teufel gesagt, gesehen. Der macht es im Zweifel. Der macht es im Unglauben. Der bringt Gott ein Opfer, ein Schuldopfer. Herr, schütze meine Kinder, wenn die Dummheiten machen. Wenn du für deine Kinder betest, Herr, schütze meine Kinder. Deine Kinder gehören Gott. Hiob, seine Kinder gehörten Gott. Er war eine heilige Familie, ein gottesfürchtiger Mann, der zu viel Angst gehabt, auch um Gott. Du kannst auch viel zu viel Furcht um Gott haben. Herr, beschütze meine Kinder, wenn die jetzt diese Feier machen. Oh, vielleicht der Älteste, der Jüngste und so weiter. Du weißt ja, wie die sind so als Menschen. Und das war der Einstieg für Satan. Der glaubt, der vertraut Gott nicht absolut. Anstatt, wenn er Dankopfer gebracht hätte für seine Kinder, die sind jetzt weg. Oh, Halleluja, jetzt habe ich meine Ruhe. Das wäre ein Dankopfer gewesen. Aber was macht er? Er macht ein Brandopfer und bittet um Schutz und Bewahrung für seine Kinder. Herr, zerbrich mich. Und pass auf, Gott weiß, was du brauchst und was dir fehlt. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge, müssen alle Dinge drumherum zum Besten dienen. Sorge dich um die Liebe Gottes und um die Liebe zu Gott. Das ist das Wichtigste. Sorg dich, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele und ohne Furcht und ohne Bedenken und ohne Zweifel einfach Gott lieben. Ringe um die Liebe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles andere zufallen. Alles, was du brauchst, Matthäus 6,33, es wird dir zufallen. Gott wird dir nichts fernhalten, nichts vorenthalten. Mach Gott an erster Stelle, kümmere dich um Gott und beschäftige dich mit Gott und hab für den Teufel und das Negative keinen Platz in deinem Leben mehr. Und er wird dir geben, was du brauchst. Und er wird wegnehmen, er wird fernhalten, den Fresser. Und er wird fernhalten, was hinderlich ist und Stress bereitet und dich schaden würde. Er wird sogar das alles fernhalten, weil du Gott lobst und preist. Du lebst in der Gegenwart Gottes. Deshalb haben die Jünger gesagt, Herr, lehre uns beten. Lehre uns, mit Gott zu reden. Lehre uns, das Richtige zu erbitten. Lehre uns, das Richtige zu proklamieren. Und das war zuerst einmal, dein Wille geschehe. In Hebräer Kapitel 10, Vers 5, da heißt es von Jesus oder vom Herrn, siehe, ich komme zu erfüllen deinen Willen. Und sag, Herr, ich mache alles, was du sagst. Preise Gott und rühme ihn. Und Gott sagt, du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von allen deinen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und alles andere, kümmere dich nicht darum. Wenn du Gott liebst, Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Dann belaste dich nichts mehr, bedrück dich nichts mehr, kann dich auch nichts mehr zugrunde richten, dann kannst du machen, was du willst. Gottes Wille ist für die Welt verborgen natürlich, die wissen das nicht, aber du solltest den Willen Gottes erkennen. Und wie erkennt man den Willen Gottes? Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben, sodass ich konkret beten kann? Wie kann ich den Plan Gottes für mein Leben erfüllen? Und mein Thema ist hier nicht leere Worte pappeln, sondern Worte mit Inhalt, mit Substanz, mit Kraft. Gott will zuerst einmal, dass wir ihm dienen. Wie arbeitet und wie funktioniert der Wille Gottes? Zuerst einmal, der Wille Gottes wird niemals gegen dich sein. Dass er dich zerstört, dich kaputt machen und so weiter. Und der Wille Gottes wird dich niemals dorthin bringen, wo die Gnade Gottes dich nicht erreichen könnte. Der Wille Gottes, der Plan Gottes, sein Arm, sein Geist, seine Kraft und so weiter, sie werden dich nirgendwo dorthin bringen, wo Gott dich nicht erreichen könnte. Also der Wille Gottes wird dich nirgendwo hinbringen, wo sein Geist nicht durch dich arbeiten könnte. Also vertraue, dass Gott dich am richtigen Platz, im richtigen Augenblick bringt, zu den richtigen Leuten, das richtige Wort sagen lässt. Das ist also treffsicher wirken und arbeiten. Der Wille Gottes wird dich niemals dorthin bringen, wo die Liebe Gottes sich nicht entfalten kann, wo die Barmherzigkeit Gottes nicht erlebt werden könnte. und so weiter. Gott wird dich nicht verlassen. Selbst, und morgen habe ich ein gutes Thema, morgen musst du kommen, und Gott, selbst wenn die ganze Welt zusammenbricht, wenn alles kaputt geht, wenn alles verschmilzt und alles untergeht, Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Gott hat seine Kinder immer in Reichweite. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Also Gott wird dich immer in Sichtreiche bewahren und behalten, sodass er dich immer sieht. Dass er immer dich begleiten kann. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Also Gott wird es nie zulassen, dass du aus seinem Blickfeld herauskommst. Und wenn es, dann holt er dich wieder zurück und bleib hier in meinen Grenzen. Bleib in meinem Bereich. Der Wille Gottes wird niemals dich dorthin führen, wo Gott dir nicht die Tränen abwischen könnte. Der Wille Gottes. Wo er dich nicht trösten könnte, wo er keine Wunder wirken könnte, wo du seine Gegenwart nicht erleben könntest. Der Heilige Geist ist dieser Tröster. Johannes 16. Er wird bei euch sein, er wird euch in alle Wahrheit führen. Du musst nur im Geist wandeln. Und dann wirst du auch nichts Verkehrtes machen, wenn du voll Geistes bist. Dann wirst du die richtigen Worte haben, wirst richtig belehrt sein, wirst auch keinen Unsinn beten. Er wird dir sogar die Bitten geben, die du sagen sollst. Und du solltest nicht nur deine Bitten geben. Weißt du, wir denken, horch, der braucht jetzt eine Tracht Prügel. Und der braucht das und der braucht das. Nein, weißt du, dann wird vielleicht, er wird das geben, was er wirklich verdient und was er wirklich braucht und was nötig ist. Gott gibt immer das, was nötig ist. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Gott gibt immer das, was nötig ist. Erwarte das und erwarte nicht weniger und nicht mehr als das Notwendige. Wirkungsvoll beten. Gott gibt, wenn du was bittest, er gibt. Aber ob das richtig ist? Ich sage jetzt auch von diesem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ging zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe, zahl mich aus. Und er hat es prompt bekommen. Das ist Gott. Er gibt dir prompt, was du erbittest. Aber ist das gut für dich, dass du nachher das mit den Huren verprasst, dass du das dann verplemperst, vergoldest und dann bei den Schweinen am Schluss landest? Ist das richtig? Ist das der Sinn des Lebens? Ist das der Sinn deines Lebens, dass du alles, was das ganze Erbe Gottes verlebst und dann kommst als armer Bettler wieder nach Hause und sagst, hab Erbarmen Gott mit mir? Der verlorene Sohn bekam, was er wollte. Der Mensch kriegt, was er will. Du hast ja gehört, Kanada, Kanada, Kanada. Gestern. Wenn du auswandern willst, du kriegst das, verstehst du? Und Türen werden aufgehen. Und irgendwie wird es eine Möglichkeit geben. Aber ist das der Wille Gottes für dein Leben? Und ich bin eigentlich so dankbar, dass ich in Deutschland geblieben bin und nicht in Kanada ausgewandert bin. Ich habe schon Videos angeguckt, geträumt und fantasiert von Kanada. In aller Liebe, er verprasst sein ganzes Erbe. Alles, was ihr werdet kriegen, aber es ist gut. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2 bis 3 heißt es, unsere inneren Leidenschaften bringen uns ins Unglück. Jakobus 4, Vers 2. Wenn Gott dir was vorenthält, dann weiß er warum. Wir haben mal Medikamente auf unserem Tisch gehabt und da kam meine erstälteste Tochter, damals war sie noch kleines Mädchen, und hat gedacht, das sind Bonbons, wir essen Bonbons. Das waren Tabletten. Und ich weiß nicht, welche Tabletten, aber auf jeden Fall keine sehr starke, also nichts für Kinder. Und dann sagt, hat ihr getobt, sie will diese Bonbons haben, die auf dem Tisch liegen. Und dann sagt, nein, kriegst du nicht. Aber nachher, wenn sie mal krank war oder so, hat sie von diesen Bonbons was gekriegt. Du kriegst es, wenn du brauchst. Und wir bitten manchmal und ringen und toben und benehmen uns unmöglich. Geistliche Kriegsführung, Gott, du musst es geben um jeden Preis, koste was es wolle. Du kriegst oder so Vergiftung, womöglich. Oder wenn du das dann holst mit Gewalt. Und alles, was wir mit Gewalt holen, funktioniert nicht. Die Knospen, die du mit Gewalt öffnest, die werden nie mehr blühen und nie mehr aufgehen. So, lass die Pfoten weg. Lass Gott geben, denn er muss es dir überreichen und sagen, mein Kind, hier ist es für dich. So, Jakobus 4, Vers 2 und 3. Die Leidenschaften, die in euch toben, ich weiß nicht, wie es in dir ist. Bist du so ein Hitzkopf? So gieriger, verlangender? Die Leidenschaften, die in euch toben, die Leidenschaften sind nicht außerhalb, die sind alle in dir. Deine ganzen Probleme sind in dir. Der Teufel sitzt in dir, Gott sitzt in dir. Beides ist in dir. Also such nicht in der Welt draußen irgendwo, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Auch die Hölle, du kannst die Hölle in dir durchmachen. Die Leidenschaften, die in euch toben. Da heißt es, ihr verzehrt euch nach etwas, was ihr gerne hättet. Ihr seid neidisch und eifersüchtig, aber ihr bringt euch dem ersehnten Ziel nicht näher. Ihr kämpft darum, aber ihr bekommt es nicht, weil ihr Gott nicht darum bittet.
Also dieses Kämpfen, dieses ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, das ist Kommunismus. Oder sonst noch was. Ich muss, ich muss. Ich habe heute eine Sendung gehört über Israel, diese Einwanderer, die haben die Juden oder Ben Gurion und so weiter, die haben versucht, das, was sie in der Sowjetunion nicht geschafft haben, das haben sie versucht, in Israel den neuen Menschen zu schaffen. 1949, die sollen ihre Kultur vergessen, die sollen alles vergessen, die sollen total neu anfangen, Staat Israel. So ist der Staat Israel gegründet worden, auf der Idee des Kommunismus, den neuen Menschen zu schaffen. Nicht geschafft bis heute. Können weiter wursteln. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, lass es. Hier lesen wir weiter. Ihr kämpft darum, aber ihr bekommt es nicht, weil ihr Gott nicht darum bitten. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Gier zu befriedigen. Gott, gib mir 1 Million. Was würdest du mit dieser Million machen? Wenn du für das Reich Gottes 1 Million bräuchtest, zur Ehre Gottes, was wir den ersten Abenden gehört haben, würdest du 7 Millionen kriegen. Aber Gott gibt mir 1 Million. Und Gott gibt dir keine Million. Gott gibt dir nicht einmal 10 Mark oder 10 Euro. Weil er weiß, mit diesen kannst du nicht umgehen. Du bist nicht in der Lage, diese 10 Euro richtig einzusetzen. Du siehst, da wurden bei einem Pfund, Talente verteilt. Der eine bekam 5, der andere 2, der andere 1 Talent. Und der eine, der 1 Talent hatte, der konnte mit diesem Talent nicht umgehen. Der hatte versteckt, bewahrt, aufgepasst und so weiter. Und hat sich sogar noch Gericht eingehandelt, weil er mit diesen Talenten nicht umging, weil er nicht wucherte mit den Gaben. Gott weiß, ob du mit deinen Gaben wucherst oder nicht. Und deshalb, dem, der hat, dem wird es gegeben, dass er noch mehr habe. Und der, der nichts hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Also wenn Gott weiß es, wem er was anvertrauen kann. Gott weiß es, wem er Kinder anvertrauen kann. Viele können Kinder nicht erziehen. Antiautoritäre Erziehung. Weißt du, der antiautoritäre Erziehung propagiert hat, der hat lange Jahre, 30 Jahre hat er gepredigt, antiautoritäre Erziehung, bis er von seinem eigenen Sohn eine Ohrfeige bekommen hat. Und jetzt ist genau der Kerl, der antiautoritäre Erziehung gepredigt hat, jetzt ist er gegen antiautoritäre Erziehung. Da sollten manche Eltern mal eine Ohrfeige von ihren Kindern kriegen, dann werden sie gesund und nüchtern. Wird ihnen gar nicht schaden. Die brauchen nämlich Schläge. Wenn unsere Gesellschaft versagt, versagen die Eltern, nicht die Kinder. Die Kinder haben nichts gelernt von den Eltern. Die Eltern haben nichts weitergegeben. Ihr verzehrt euch in eurer unersättlichen Gier. Autos, Haus und so weiter. Aber für die Kinder, guck mal, was haben die Materialisten für ihre Kinder zurückgelassen? Ihr verzehrt, und euch selbst zu befriedigen. Also nicht alle Gebete sind gut und nicht alle Proklamationen sind gut, nicht alle Wünsche sind gut. In der Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, nicht der Kopf. Dein Kopf wünscht sich Blödsinn. Dein Kopf ist verwirrt. Dein Kopf steht nicht richtig. Dein Kopf sieht alles verkehrt. Wenn wir uns heute Abend angucken, meine Augen laufen kreuz, werden überkreuzt. Das Auge sieht das und das andere Auge sieht das. Verstehst du, läuft alles überkreuzt. Und wir sehen alles noch auch andersrum verkehrt. Verstehst du, wir sehen alle, unser Kopf arbeitet verkehrt. Wir sehen immer nur nach dem Materialismus, nach dem Sichtbaren, nach dem Vergänglichen, nach dem Unvergänglichen, nein, nach dem Vergänglichen, also, was wir gerade haben, das wollen wir haben und so weiter. Du brauchst das Herz, was sich das Herz wünscht. Weißt du, was sich das Herz wünscht? Liebe, Frieden, Geborgenheit, Verständnis, Annahme, Güte. Das kannst du nirgendwo kaufen. Das ist in keinem Supermarkt zu haben. Befiehl dem Herrn. Ist das, was du erbittest, auch wirklich der Wille Gottes oder nur ein frommer Wunsch? Weißt du, die Leute, die beten, Herr, gib Erweckung. Das ist gefährlich, Erweckung zu beten. Erweckung ist Gericht. Erweckung ist Erschütterung. Erweckung ist, da steht die Welt Kopf plötzlich, da fragen sie, was soll das werden? Pfingsten war Erweckung in Jerusalem. Wo soll das alles hinführen? Oder Erweckung ist, als Stephanus predigt, da ballen sie die Fäuste und knirschen mit den Zähnen. Das ist Erweckung. Wir haben ein falsches Bild von geistlichen Dingen. Wir sind so falsch programmiert von so vielen Pastoren und Predigern, die nicht das volle Evangelium predigen, die nur ein einseitiges Evangelium predigen. Ich komme noch zu ein paar Punkte. Die meisten Menschen sind unersättlich in ihrer Gier. Haben, haben, haben. Haben, haben, haben. Verdorbene Leidenschaften. Hauptsache schönes Haus. Das Haus nicht groß genug, noch ein größeres Haus mit Swimmingpool.
Kann auch im See baden gehen. Vieles entspringt aus dem Stolz des Menschen, damit ich präsentieren kann. Guck mal, ich glaube an Gott. In Amerika gibt es Pastoren, die haben das größte Auto, müssen das größte Haus haben, das größte Auto. Die müssen besser dastehen als die Menschen draußen in der Welt, denn der Bürgermeister muss sehen, dass wir Christen Königskinder sind. Der Herr Jesus als Königskind, der reitet auf dem Esel. Oder Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, das Menschensohn hat nicht nur einen Platz, wo er sein Haus bewegt. Aber er muss sein Haus haben. Es gibt nicht nur eins, sondern eine ganze Menge von Pastoren, ganz besonders in Kalifornien. Die müssen präsentieren, ihr Haus muss größer sein als das größte Haus von irgendeinem Schauspieler und so weiter. Und die Leute müssen bezahlen mit den Zehnten und Opfern und Gaben, mit dem Geld der armen Witwen und Waisen wird das finanziert. Ja, so sieht die Welt aus. Ihr bittet. Wir müssen aufpassen. Oder dass Leute dann, auch die sind auch schon mal bei uns gewesen, dann erzählen sie, wie viele Motorräder sie zu Hause haben, wie viele Hunde sie zu Hause haben und betteln um Geld in ihrer Gier. Verstehst du? Und dann sollst du als armer Schlucker, ich meine, wir sind keine Millionäre von uns, aber du sollst diese Wohllust der Leute unterstützen und fördern, ist das nicht richtig. Ihr bittet, und Jakobus hier, das ist ein heiliges Wort Gottes, ihr bittet und ihr verzehrt in eurer unersättlichen Gier. Ich habe einen Evangelisten, der hat Bettelbriefe geschickt und aus den USA. Er hat Bettelbriefe geschickt, Leute, wir müssen für Missionen geben. Und eine arme Schwester aus meiner Gemeinde. Und dann hat er geschrieben, wenn du kein Geld hast, geh zur Bank, nimm ein Darlehen auf fürs Reich Gottes. Reich Gottes braucht es. Und dann kam die liebe Schwester und hat Schulden und wusste nicht, wie sie von ihrer kleinen Rente bezahlen konnte. Und weißt du, was passiert ist? Dieser Mann, der diese Bettelbriefe verschickt hat, der hat 6 oder 7 Oldtimer zu Hause stehen. Wenn er eins verkauft hätte, hätte er ganzes Missionswerk finanziert. Oldtimer, sammelt, ist ein Hobby. Manche haben kein Auto, nicht mal Fahrrad, aber die fahren mit Oldtimer. Oder die sind nur als Museum, das ist so sein Hobby. Unersättliche Gier. Gott lässt laufen. Er lässt die Sünde Sodoms und Gomorras ausreifen, bis das Maß voll ist. Deshalb, Leute, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ich sage es euch, ich kann es euch leisten, wir sind eine freie Gemeinde, wir können sagen, was wir wollen oder tun, was wir wollen und wir können glauben, was wir wollen, also wir sind frei. Rede wirkungsvolle Worte, bete wirkungsvolle, nützliche Gebete, Gebete, die Gott wohlgefällig sind, die aus dem Herzen Gottes kommen, Worte, die bei Gott ankommen. Ich denke nur an eine Geschichte. Weißt du, das Nachplappern und Nachmachen und wie die anderen das machen und so weiter, ist der größte Blödsinn. Du musst ein Original werden und bleiben. Die meisten werden als Originale geboren, werden aber Kopien. Das hat Sören Kierkegaard gesagt. Du wirst Kopie von irgendjemandem. Hör auf, jemanden zu kopieren. Plapper nicht. Wie die Heiden. Wenn du denkst, viele Worte, wenn du machst, dann wirst du gehört. Du sollst deine eigene Identität finden und nur dann kannst du wirkungsvoll sprechen. Und ich denke an die Söhne von dem hohen Priester Skephas, es waren 7 Stück davon, in der Apostelgeschichte wird uns davon erzählt. Und die haben versucht, jemanden zu befreien, weil da war einer, weil Paulus hat die Leute befreit und hat gesagt, das, was der kann, können wir auch. Glaub ja nicht das, was die anderen können, dass du das auch kannst. Es geht nicht. Hast du auch die Rechnung bezahlt, den Preis bezahlt, den ein Paulus bezahlt hatte? Und dann stehen sie da, im Namen Jesu, den Paulus predigt, Teufel, raus mit dir! Und weißt du, was passiert ist? Die Dämonen, dieser Besessene, ist auf die hergefallen, hat sie alle Kleider vom Leib gerissen und sie sind geflohen. Und diese Dämonen sprachen, Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Der Schuss ging nach hinten los. So mancher Befreiungsdienst geht nach hinten los. So mancher Heilungsdienst geht nach hinten los. Da betest du und du bist selber nicht richtig und du stehst nicht richtig und betest für jemanden, du wirst selber kriegst die Krankheiten. Der wird gesund und du wirst krank. Wir haben ja solche Fälle in der Bibel. Von dem einen ist der Aussatz weg bei dem Naaman und der Gehasse kriegt den Aussatz. Und für den Rest seines Lebens, er und sein ganzes Haus. Und geht der Aussatz gar nicht mehr weg. Verstehst du? Der eine wird befreit, aber wenn du nicht würdig bist, geht der Schuss nach hinten. Das ist die ganze geistliche Kriegsführung, das geht in diese Richtung. Deshalb, du musst würdig sein. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Paulus hat kurze Gebete gesprochen, er hat keine langen Gebete gemacht. Gott hat ihn gehört, weil Paulus es mit seinem Leben unterschrieben hat.
mit seinem Geist, mit seinem Herzen. So, bitte Gebete, die Gott verherrlichen, die Gott groß machen. Viele bitten nur, um sich selbst zu verherrlichen. Großes Haus. Sie bitten Gebete, um groß rauszukommen. Herr, weißt du, Herr, gib mir die Gabe der Krankenheilung. Weißt du, was sie wollen? Geld machen. Easy life. Show abziehen. Einfach gesund im Namen Jesu. Das ist nicht. Weißt du, wenn Gott gibt seine Gaben, aber Gott gibt dem Demütigen seine Gaben. Und viele werden vom Teufel geritten. Werden stolz. Guck mal, was ich kann, was ich bin, meine Berufung, mein Charisma. Sie wissen nicht, wie man Gaben gebraucht, viele. Weißt du, Gaben, Gott ist der Geber der Gaben. Und sie missbrauchen dann diese Gaben. Und vielleicht hat einmal funktioniert, einmal waren sie demütig, aber dann, und dann bringen sie Gott in große Schwierigkeiten. Gott wird mit diesem Kerl auch fertig, glaub mir das. Er kriegt den Kleinen, zerbricht ihn schon. Weißt du, der arbeitet. Aber es ist ein langer Weg. Langer Weg und viele Geschwister leiden oft darunter und machen sich selbst und andere Probleme, wenn sie nicht auf dem Teppich bleiben. Mit Vollmacht muss man umgehen können. Weißt du, wenn ich jetzt einen Revolver habe, ich muss auch schießen können. Und ich muss nur in Notwehr den Revolver gebrauchen und nicht nur einfach so ballern und zeigen, guck mal, da, das machen die wenn sie im Gazastreifen, wenn man so sieht manchmal, und wenn die Araber, da bullern sie in der Luft. Verstehst du, das ist nicht der Sinn der Sache, dass ich Krach mache, sondern ich muss diese Gaben gebrauchen können. Prophetische Gaben. Wie viel Ärger, wie viel Not wurde schon in christlichen Kreisen gebraucht. Ich denke nur an Peter Wenz, ein Pastor in Stuttgart. Der hat älteste paar Weissagungen eingesetzt, die haben nicht pariert, wieder abgesetzt per Weissagung. Und was ist zurückgeblieben? Leute, ja, hat er sich da getäuscht oder hat er sich nicht getäuscht? War das vom Herrn oder war das nicht vom Herrn? Und so weiter. Ein Chaos, perfekt. Verstehst du, jetzt der Herr spricht so und so. Weißt du, wenn Gott spricht, Gott arbeitet, ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Deshalb die Worte, die wir aussprechen, du kannst die Sachen nicht mehr zurückholen. In der Bibel heißt es, leg die Hände nicht so schnell auf. Weißt du, was das heißt? Also das hat nichts mit Krankengebet zu tun, sondern mit Einsetzung im Amt. Leg die Hände nicht so schnell auf. Das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Und jetzt kommt man und jetzt haben sie im solchen, ich weiß, dieser Gottesdienst habe ich selber miterlebt. Deshalb kann ich auch so frei reden. Ja, eingesetzt, Älteste und Älteste wieder abgesetzt. Per Prophetie. Weißt du, mit Autorität, damit man den Eindruck hat, so spricht der Heilige Geist. Weißt du, und jetzt sitzt du, stell dir mal vor, du wärst das. Du wärst mit dem Heiligen Geist eingesetzt in der Prophetie und 4 Wochen später wirst du abgesetzt. Auch durch eine Prophetie. Jetzt fragen sich die Leute, fragt sich die Gemeinde, ist unser lieber Gott ein Hampelmann? Was ist jetzt recht? Was stimmt jetzt? Die erste oder die zweite Weissagung? Und so viele Leute sind kaputt gemacht worden durch Weissagungen, durch Prophezeiungen, wo Gott nicht geredet hat. Also die Worte als Waffe, Worte sind Mächte. Du kannst sie nicht mehr zurücknehmen. Was du ausgestreut hast, hast du ausgestreut. Auch als prophetische Rede, was gesagt worden ist. Und so viele Menschen, was habe ich jetzt hier diese Tage erlebt, kommt jemand zu mir, ja, der hat Prophet oder Propheten sowieso über mich geweissagt. Ich habe gesagt, das kann nicht biblisch sein. Das leuchtet mir nicht ein, dass sowas biblisch sein kann, was der über dich geweissagt hat. Da müssen auch andere erkennen, dass es der Herr ist. Und dann sieht man diese Person verbittert. Ich muss das halten, ich muss das bewahren, was ich prophetisch empfangen habe. Quatsch, wenn du darum kämpfen musst, vergiss den ganzen Schmarrn. Du musst nicht, wenn es vom Herrn ist, das fließt wie ein Fluss. Das ist Freude. Das ist nicht, ich muss, also wenn ich diese Person angucke, verbittert, so hart zu anderen Menschen, hart zu sich selbst. Keine Liebe, keine Güte. Furchtbar. Aber durch ein prophetisches Wort ist die Frau versaut worden. Durch ein prophetisches Wort. Deshalb, man soll deine Weissagung prüfen. Lass 2 oder 3 Weissagungen, die anderen sollen richten. Und die sollen sagen, kann ich das annehmen, kann ich das nicht annehmen, kann ich das akzeptieren? Und so weiter. Und ich würde mich nicht so gleich immer festlegen. Wenn der liebe Gott von mir was will, dann muss er nicht nur zu mir reden, er muss mich überreden. Ist ganz wichtig. Also ich auf das Reden Gottes würde ich gar nicht mal so groß geben. Der redet so viel, jeden Tag redet er mit mir. Aber ich würde auf das Überreden, wie Jeremia sagt, du bist mir zu stark geworden, du hast mich überredet. Ich kann es nicht mehr anders.
Und ich kenne solche Punkte in meinem Leben, wo ich nicht mehr anders kann. Da drehe ich mich im Kreis und kann nicht mehr schlafen, weil er mich überredet. Amen. Er redet nicht zu mir, er überredet mich. Das ist ganz was anderes. Und Gott muss uns überreden. Gott spricht in einer Sache zwei- oder dreimal ganz besonders. Und nicht nur, wenn ein Prophet zu mir kommt, danke, ist okay. Müssen 30 zu mir kommen, dann glaube ich es. Beim 31. Ich will das auch, weil so viel Unfug heutzutage gemacht wird. Gerade mit prophetischen Reden, gerade in charismatisch-pfingstlichen Kreisen, du glaubst gar nicht. Ich bin ja 40 Jahre schon in diesem Fahrwasser drin. Und ich glaube, es gibt nichts, das ich noch nicht erlebt hätte. Und mitgesehen hätte und miterfahren hätte. Dann kommen sie und dann, ich denke nur an einen Jungen in Heilbronn. Ich kann das nur in Heilbronn sagen, weil ihr weit weg seid. Dann kommt es und sagt, im Februar wirst du heiraten. Und sogar ein Datum noch gesagt. Und so weiter. Und wirst die und die heiraten. Versteht, weißt du, was das ist? Geistliche, religiöse Kuppelei. Ja. Geistliche, religiöse Kuppelei. Im Februar. Und jetzt musst du erleben, was das passiert. Im Februar. Was für ein Stress entstanden ist. Weil der muss heiraten. Gott hat gesagt, ich werde im Februar dann und dann heiraten. Und weißt du, was passiert ist? Nach 3-4 Jahren ist die Ehe kaputt gegangen. Und zwar so schlimm, dass es gar nicht mehr anders, dass es nicht so beschreiben ist. Sogar Polizei musste einschreiten. So chaotisch ist dann diese charismatisch vom Heiligen Geist gestiftete Ehe gewesen. Ja. Das Kind musste sogar von der Polizei weggenommen werden. Aber vom Heiligen Geist. Leute, wenn der Heilige Geist sagt mir, wenn ich heiraten will und wenn ich nicht heiraten will. Und ich bestimme selbst das Datum, wann ich heiraten will, werde. Und sonst nicht von irgendeinem Propheten. Denn das ist meine private Sache. Und nicht die Sache des Heiligen Geistes. Wisst ihr, ich sage das ja nur, weil so viel Unfug damit getrieben wird. So viel Unfug. Oder dann wird auch gesagt, setzt Medikamente ab. Was auch in charismatischen Pfingstkreis geht. Wenn dir zu dir jemand kommt und sagt, setzt die Medikamente ab, sag Dankeschön, auf Wiedersehen. Der Heilige Geist muss dir sagen, dein Körper muss dir sagen, du musst es fühlen, jetzt ist dran und jetzt brauche ich nicht mehr. Und am besten ist der Arzt sagt dir, also hören Sie, die schlagen bei Ihnen gar nicht mehr an. Dann ist es ein positives Zeichen. Aber wenn jemand kommt und sagt, so spricht der Herr, setz die Medikamente ab, dann landest du in der Klapsmühle. Und so die meisten sind in der Klapsmühle gelandet von dieser Sorte von Leuten. Weil sie Leuten gehorcht haben, menschenhörig geworden sind und nicht gotthörig. Gott muss uns überreden. So, weiter, aber das ist nicht mein Thema. Gott gibt Berufungen und wir müssen lernen, mit Berufungen umzugehen, zu wachsen in dem Beruf. Gott gibt Gaben, wir müssen lernen, mit diesen Gaben zu arbeiten. Und Paulus sagt von den Gaben, als er so spricht von den Gaben, so richtig ausführlich, dann sagt er, ich habe noch, 1. Korinther 13, ich habe noch einen viel, 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 viel besseren Weg. Als die ganzen Gaben und die ganzen Ämter und alles miteinander, den Weg der Liebe. 1. Korinther 13. Was wäre ich, wenn ich alles hätte und hätte nicht der Liebe? Und hätte nicht der Liebe. Und jetzt rede machtvolle Worte, Worte in Liebe. Jetzt ist es ganz anders, ob ich jetzt in Härte zu jemandem spreche oder in Liebe zu jemandem spreche und sage, horch mal, naja, lass es doch. Und nicht aufdringlich und nicht mit Zwang und nicht unter Druck und wenn es nicht anders geht, im Namen des Herrn, so spricht der Herr. Nein, in Liebe. Probier es mal. Und sagt, es hat bei mir geklappt so und bei mir hat es funktioniert. Ja, morgen, ich nehme es für weg, vielleicht sehe ich den anderen nicht. Nein, ich habe heute Abend, das passt sogar heute Abend in diesem Thema drin, dieses Bild. Zum Mahatma Gandhi, ich mag Mahatma Gandhi, habe zeitlang war so begeistert von dem Mann, ich weiß, sein Neues Testament war sein Meditationsbuch, das Neue Testament, nur als Beispiel. Aber Mahatma Gandhi, da kommt eine Mutter und sagt, mein Sohn isst zu viel Zucker und der verehrt dich, Vater. Sag meinem Sohn, dass er nicht mehr Zucker und nicht mehr so viel Zucker isst. Sag's ihm. Mahatma Gandhi schaut ihn an und dann sagt er, komm in 14 Tagen wieder. Und ich sage eigentlich, verrückt. Aber da sagt er nichts, sondern komm in 14 Tagen wieder. Und die Mutter kommt dann nachher mit ihrem Jungen in 14 Tagen wieder und will erfahren, was Mahatma Gandhi jetzt um dieses Zuckernaschen sagt. Oder dass er dem Jungen sagt, nasch kein Zucker mehr. Oder konsumier nicht so viel Zucker. Dann kommt er und sagte, ja, genau das war's, nasch kein Zucker mehr. Dann sagte die Mutter doch, Meister oder Vater, warum hast du nicht vorher gesagt, vor 14 Tagen, warum hast du jetzt gesagt? Dann sagt er, wissen Sie, liebe Frau, ich musste zuerst mal selbst mir das Zuckeressen abgewöhnen. Ich mag Zucker, Schokoladeriegel so sehr. Und nachdem ich mich selbst abgewöhnt habe, kann ich erst dem anderen sagen. wirkungsvolle Worte, nachdem ich an mir selbst abgewöhnt habe. Weißt du, und das, genau das ist es, das, dieser wunde Punkt, nachdem ich selbst da durchgegangen bin, nachdem ich selbst erlebt habe, nachdem ich selbst durchgemacht habe, kann ich anderen raten, mach das so und so. Aber solange du nicht in die Schuhe eines anderen gesteckt bist, sagen die Indianer, versuch niemand anders zu belehren. Du musst erst mal selber, als Prediger ist es furchtbar, also ich wünsche niemand, dass er Pastor wird. Nein, in aller Liebe ist es gut. Als Pastor musst du entweder alles durchmachen, was du den Leuten erzählst, das musst du alles durchgelebt haben, denn du musst den Leuten erzählen, also wie du das gemacht hast. Oder du wirst es noch durchmachen. Also, das sind die Worte. Oder, ein paar Sachen habe ich noch nicht durchgemacht. So, aber die werde ich noch durchmachen müssen, irgendwann. Ich war noch nicht im Himmel. So, das ist also noch nicht. Aber ich muss trotzdem über den Himmel predigen. Entweder habe ich es schon erlebt oder ich werde es erleben. Also, wie man Zucker abgewöhnt. Oder du kannst niemand raten, wie man Rauchen abgewöhnt, wenn du selber noch rauchst. Du kannst niemand erklären, wie man Rauschgift sich befreit, solange du selbst nicht vom Rauschgift frei geworden bist. Du kannst niemand, und weißt du, für mich persönlich, wir haben Leute beraten und gesagt, Rauschgift ist Unsinn, nimm kein Rauschgift und so weiter. Dann kommt doch so ein Hippie zu mir mal und sagt, Herr Matutis, wie sieht es bei Ihnen mit dem Kaffee trinken aus? Und dann sagt, nein, und hör auf. Also ich kann niemanden, denn Kaffee ist genauso eine Droge. Und damit ich den Hippies predigen kann, habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken. Trinkt zwar zwischendurch, wenn ich das will und so weiter, aber ich musste selbst durchgehen und musste selbst ein Vorbild sein. Und solange ich selbst nicht ein Vorbild bin, vergiss es, anderen zu predigen, andere was zu belehren. Amen. Wirkungsvolle Worte. Aber dann haben deine Worte, sind deine Worte hieb- und stichfest, weil dein Leben dahinter steht, weil du es mit deinem Leben unterschreiben kannst. Mit deinem Leben unterschreiben. So. Lass Gott zu dir reden. Lass Gott zu dir sprechen. Jakobus sagt, viele Menschen, wenn sie so beten, reden und sprechen und so weiter, sie sind wie Wolken ohne Wasser. Hast du schon eine Wolke ohne Wasser gesehen? Nicht denkbar. Das ist Rauch wahrscheinlich. Wolke ohne Wasser. Und so sind viele, die reden, die keine Substanz haben. Weißt du, die reden und du musst wissen, wo du was wann sagst. Und als der Teufel zu Jesus kommt und sagt, sprich zu den Steinen. Kannst du dir mal ausdenken, was wäre passiert, wenn Jesus gesagt hätte, Steine, werde zu Brot. Hättest du kein Haus, kein Dach über dem Kopf. Da hätten sich alle Steine aufgelöst und wären nur noch Brot und Kuchen. Das wäre passiert. Sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Jesus sprach zu Lazarus. Und weißt du, er hat gesagt, nicht komm raus, sondern Lazarus, komm raus. Wenn Jesus gesagt hätte, komm raus, dann wären alle Toten rausgegangen. Das wäre vor der Zeit gewesen. Wirkungsvolle Worte kannst du reden, wenn du genau das Timing kennst. Weißt, das ist jetzt dran. Du kannst vielleicht einen Stein in der Hand nehmen und sagen, lieber Gott, dieser Stein soll mir zu Brot werden. Das wäre durchaus möglich gewesen. Aber lass die Steine zu Brot werden. Wo wären wir hingekommen? Die ganze Erde wäre matschig. Nur noch so ein Kuchen, also so Sauerteig. Was wäre geworden? Denkt jetzt nur mal weiter. Weißt du, viele Leute lesen es nur und denken nicht weiter. Was wäre, wenn? So, Gott wacht über ein jedes Wort und wir sollen alle unnützen Worte aus unserem Mund lehren. Lehren Worte, die nichts sind. Ich habe hier, muss ich in meiner Bibel nachlesen, in Judas Kapitel 1, Vers 8. Weißt du, von den Leuten, die wirkungslose Gebete und Worte sprechen, Judas Kapitel 1 hat nur einen Vers, von Vers 8. Da spricht er von einem Lästerer. Weißt du, von Leuten, die nur Bluff reden und nur Shit reden. Und da redet er von diesen Träumern und sagt Vers 8, also redet von Leuten aus Sodom und Gomorra und so weiter. Vers 8 sagte, ebenso sind auch diese Träume, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Ich werde nie vergessen, wir haben eine Taufgottesdienst gehabt an der Jagst, unten da in Süddeutschland. Und dann, wir haben gebetet mit den Leuten und dann kommt so ein junger Mann, frischgläubig, wahrscheinlich irgendwo in falsche Hände geraten, krempelt sich seine Ärmel hoch, ich nehme dem Teufel auf. Er sagt, Junge, beruhige dich. Nein, Bruder, du hast keinen Glauben. Ich nehme dem Teufel, krempel schon die Ärmel hoch. Keine 3 Wochen später war er in der Klapsmühle. Der Teufel hat mit ihm aufgenommen. Leute, wir können mit dem Teufel nicht aufnehmen. Wir können mit dem Teufel nicht Fußball spielen. Der spielt mit uns Fußball, das ist eine Autorität. Und hier Judas, Vers 8, sagt es, lästern, die Träumer, die haben keine Ahnung. Die wissen gar nicht, wovon sie reden. Diese Spinner. Jede Herrschaft verachten sie und so weiter. Das sind ja Autoritäten, das ist eine Hierarchie. Die unsichtbare Welt ist eine Hierarchie. Die funktioniert immer noch, bis Jesus nicht gekommen ist und alle Mächte sich unterworfen hat. Er hat zwar auf Golgatha besiegt, aber alle Knie müssen sich noch beugen. Und der Letzte, der sich beugen wird, ist der Antichrist und der falsche Prophet und der Teufel selber. So, hör mir zu. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete, um den Leichnam Moses, sogar um die Leiche, haben die sich gezankt. Judas Vers 9. Rechtete, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Wenn wir reden, sogar die Engel hier, dieser Erzengel Michael, und die haben Autorität gehabt, und zwar gewaltige Autorität, so weiter, die haben gesagt, Teufel, denn es war einer mit dieser geschaffenen Wesen, Luzifer und Michael und Gabriel und wie sie alle hießen, und so weiter, wagte nicht ihn zu schellen, der Herr strafe dich, der Herr strafe dich. Du solltest vieles Gott überlassen und nicht Gott ins Handwerk fuschern und denken, du bist der Herr über Teufel. Dämonen, okay, ich soll Dämonen austreiben, das ist unser Auftrag, aber mit dem Teufel aufzunehmen, ich werde nie vergessen, wie er sich die Ärmel hochkrempelt und steht da und denkt, jetzt. So enden viele im Chaos. Das ist die Ursache, warum wir so viele Kranke und Behinderte, geistig Behinderte haben und so viel Deppen haben und so viele Dummköpfe haben, religiöse Dummköpfe, die ja so alles wirres Zeug durcheinander bringen, keine Ahnung haben, was links und rechts ist. Weil sie hier ihren Verstand verloren haben. Die haben mit dem Engel aufgenommen, diese Träumer. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen, wie die vernünftigen Tiere, daran verderben sie. Da geht man zugrunde. So, ich lese weiter noch Vers. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum Biliams, der um Gewinns willen und kommen um in der Aufruhr Koras. Also das ist alles, sie verzehren das in ihrer Gier, wie Jakobus es gesagt hat. So, weiter noch. Sie sind ein Schandfleck bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, wieder weiden sich selbst, sind eine Wolke ohne Wasser. Das ist diese Stelle, was kam. Und Wind, vom Wind umhergetrieben, kahle und unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Brauchst du mehr Erklärung? Dann heißt es, bei mir heißt es noch, sehe Kommentar. Leute ohne Vollmacht, Worte ohne Kraft, Worte ohne Geist, ohne den Heiligen Geist. Weißt du, die Bitten habt ihr von ihm, sogar der vernünftige, wahre Beter Gottes, der muss sogar sich die Bitten von Gott schenken lassen, denn er weiß nicht, was er beten soll. Der Heilige Geist muss unserer Schwachheit helfen und dann nicht so gegen diese unsichtbaren Mächte. Du musst aufpassen, wenn du keine Autorität über diese Mächte hast, lass die Finger weg. Du kannst nichts Besseres tun, sparst dir so viel Ärger. Sparst dir so viel Ärger. Wir haben einen Fall in der Bibel, Philippus und Simon der Zauberer. Apostelgeschichte und so weiter. Da hat den Simon machen lassen. Das ist eigentlich unverschämt. Der hat sogar ihn getauft, noch den Simon, den Zauberer, der Philippus und so weiter. Und er hielt sich an Philippus und er hielt sich an die Gemeinde, bis Petrus kam. Petrus hat die Autorität gehabt, den Kerl zu entlarven. Und zwar, da passierte, dass Petrus die Hände auflegt, plötzlich kommt er und sagt, Bruder, ich gebe dir Geld, wenn du mir auch die Gabe geben würdest, dass ich den Heiligen Geist spenden kann. Und dann sagt er, du Schalk, dass du mit deinem Geld verdammt werdest. Du siehst also, Philippus war auf einer anderen Ebene, der war normaler Diakon, war ein Bruder im Herrn, hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Es war nicht seine Auftrag, sich mit dem Simon anzulegen. So viele Leute legen sich mit Simon den Zauberer an und haben keine Befugnis, keine Autorität. Und deshalb sind ihre Worte auch ohne Wirkung. Deshalb richten sie auch gar nichts aus. Petrus war in der himmlischen Welt, in der geistigen Welt, er war ein Apostel. Er hat sogar die Himmelreichsschlüssel gehabt. Und der hat Autorität gehabt. Du Schalk, du sollst mit deinem Geld verdammt werden. Und dann bittet er und sagt, Bruder, bet für mich, dass nichts von dem passieren würde, was du da geweissagt hast. Wir müssen Leute, wir müssen auf dem gleichen Level kämpfen. Generals mit General, Leutnant mit Leutnant, Feldwebel mit Feldwebel und so, wie heißen die Offiziere, die Kleinen da, so ein einfacher Soldat da mit, so ein Lanzer mit einem Lanzer. So, verstehst du also, wir müssen wissen, wer mit wem wo was aufnimmt. Und dann haben wir Autorität. Wenn jetzt ein Apostel was spricht, wenn ein Gesandter Gottes, wenn ein Prophet Gottes spricht, der hat ganz anderes Gewicht. Und sein Wort hat ganz anderes Gewicht. Und du siehst, was da rausgekommen ist. Wir müssen manches Gott überlassen. Und hier, der Herr strafe dich. Du musst ein Heiliger sein, damit Gott durch dich wirkt und durch dich arbeitet. Und in Jakobus 5, da heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Wir haben gestern, und wir haben die Tage auch beim Igo, ich mag ihn, ist ein netter Kerl. Aber von der Jugend, hat sehr viel von der Jugend gesprochen. Aber weißt du, was die Gemeinde braucht? Auch das Alter. Die geistliche Reife. Wir brauchen die Dynamik der jungen Leute, aber wir brauchen auch Väter und Mütter in Christus. Sonst haben wir einen wilden Haufen, eine Horde, Straßenkinder. So, wir brauchen beides. Wie gesagt, wir müssen uns danach sehnen, dass wir Mütter und Väter in Christus werden. Das Wort einer Mutter, das Wort eines Vaters hat ganz anderes Gewicht. Also ein kleiner Bengel. Wir haben Gottesdienste und da passieren, gerade im christlichen Raum passiert so viel Unfug. Weißt du, wenn es Not ist, ist okay. Aber wir haben keine Not. Wir haben keine Not. Wir haben Diener Gottes und so weiter. Leute feiern Abendmahl. Jeder zu Hause, jeder für sich da. Und so, das ist für mich Unfug, geistlicher Unfug. In aller Liebe. Abendmahl, wenn du keine Gemeinde hättest und wir Not hätten, dann kannst du Abendmahl einnehmen und sagen, das ist schnelle Wegzählung. Aber Abendmahl hat etwas mit zwei Leuten zu tun, wenigstens zwei. Da muss ein Gegenüber sein. Du musst also mit jemandem also Gegenüber haben und Abendmahl teilen und so weiter. Solange du allein bist, kannst du sagen, Herr, ich denke deiner und ich segne dich und so weiter. Aber Abendmahl. Oder ich habe sogar hier jemanden in Berlin, die wäscht sich selbst sogar die Füße. Das geht doch nicht. Wenn ich Füße waschen will, kann ich so waschen in der Badewanne. Aber für Fußwaschung brauchen wir zwei Leute. Verstehst du? Du wäschst jemand die Füße und ich wasche jemand die Füße. Das ist der Prinzip der Bibel. Das ist Liebesdienst. Aber da wird so viel Unfug getrieben und wir wundern uns, wo kommen dann Probleme, mit denen wir nicht fertig werden, weil wir nicht biblische Zustände haben. Wenn du dich an die Bibel halten würdest, du würdest biblische Zustände haben. An der Bibel halten. Was sagt das Wort Gottes darüber? Die göttliche Ordnung. Und Gott hat eine göttliche Ordnung. Und Gemeinden gehen kaputt, weil die Leute sich nicht an das Prinzip des Abendmahls halten. Gott hat das Abendmahl in der Gemeinde gesetzt für die Gläubigen und so weiter. Die sollen gedenken, wie oft es spielt keine Rolle. Und wenn es nur einmal im Jahr ist von mir aus. Aber das ist ein Gedächtnismahl und ist etwas Heiliges und nicht etwas Allgemeines, wo man jeden Tag da macht. In dem Augenblick, wo du das jeden Tag machst, ist es gewöhnlich, ist nichts mehr Besonderes. Aber wo du schon fastest oder sogar hinkommst und sagst, heute ist Abendmahl. Und ich kenne orthodoxe Christen und so weiter, die zum Gottesdienst kommen, die fasten schon, kommen mit Fasten, die essen nichts, die wollen erst zum Abendmahl gehen und dann erst nach dem Abendmahl das Mahl festen. Das ist wieder was ganz was anderes. Das ist Ehrfurcht. Wir haben keine Ehrfurcht mehr vor heiligen Dingen. Und weil wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, hat Gott auch keine Ehrfurcht vor uns. Dann reden wir ins Blaue. Diese Worte steigen nur bis zur Decke und kommen gar nicht mal dort an. Wir brauchen Autorität. Und Autorität kriegen wir, wenn wir uns Gott unterordnen. Tun, was er sagt, ob wir es verstehen oder nicht. Und die Apostel, von denen heißt es, die gingen in den Häusern hin und her und brachen das Brot. Nicht die Gemeinen und die Gläubigen damals, sondern die Apostel gingen in den Häusern hin und her und brachen das Brot. Lies mal die Bibel und studiert die Bibel. Und dann wirst du zu ganz anderen Erkenntnissen kommen. So, es ist wichtig, dass wir unter der Ordnung Gottes sind. Sonst fällt der Teufel da rein. Und mischt mit. Und dann haben wir Probleme. So. Weißt du, und dann, wenn du deinen Gläubigen was sagst, dann sagst du, ich nehme das nicht an, das ist nicht vom Herrn. Mach weiter. Fromme sagen, ich nehme das nicht an, ich weise das zurück. Aber Gott will uns lehren. Gott will uns lehren, dass wir in den Gehorsam Christi laufen. In den Gehorsam Christi. Auch wenn manchmal negativ ist und... Aber das ist, wir lassen uns nichts sagen. Aber wir möchten, dass unser Wort gebraucht wird. Jemand hat einmal gesagt, wer führen will, muss erst mal selbst geführt werden. Muss sich selber führen lassen. Also wer befehlen will, der muss zuerst mal Befehle empfangen. Grundausbildung beim Militär. Der muss zuerst mal Befehle empfangen. Herr, rede, dein Knecht hört. Und dann, nachdem du gehört hast und verstanden hast, dann. Und deshalb diese Erfahrung ist so wichtig. Glaubenserfahrung. Mir stehen heute die Haare zu Berge, wenn ich dann denke, Johannes, was hast du den Leuten vor 40 Jahren gepredigt? Ich habe einen Hauskreis oder eine Gemeinde in München angefangen, auf der Straße gepredigt, die Leute kamen. Ich habe selber nicht viel gewusst und ich habe das, was ich gewusst habe, weitererzählt. Und dann, nachdem ich mehr Erkenntnis hatte, habe ich gesagt, lieber Gott, vergib mir, was ich damals gepredigt habe. Du kannst dir das vorstellen? Ich habe den Herrn lieb gehabt. Abgesehen von dem allem und war von meinem Gott begeistert. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, wenn ich nicht von Gott begeistert gewesen wäre. Aber was ich den Leuten erzählt habe. Und ich bete, ich habe immer noch, und denke manchmal, oh, hoffentlich haben sie das nicht alles getan, was ich gesagt habe. Gott möge Gnade schenken. Aber ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, aufs Wort zu merken. Aus der Erfahrung, was sagen andere dazu? Und ich genau zugucken. Und ich sage euch eines, die Erfahrung ist es. Das Gebet eines Bewährten. Und wir verstehen das nicht. Wir denken sofort bekehrt und gleich auf die Straße raus und so weiter. Das ist Dummheit. Das ist Dummheit. Wir müssen eine geistliche Reife haben und geistlich reif werden und so weiter. Sonst gebraucht uns der Teufel. Elia war ein bewährter Mann und da wird Elia beim Jakobus Kapitel 5 angeführt. Elia betete und so weiter. Er hat es mit seinem Leben unterschrieben. Und er sagt der Herr, bevor der Herr ihn gebraucht, bevor er in Vollmacht betet, dass der Himmel verschlossen wird und nicht mehr regnet und so weiter. Er stellt mal vor, jetzt kommt jeder her und sagt, ich habe die Kraft Elias. Und in der Bibel steht es, und der Herr wird in den letzten Tagen kommen im Geist und der Kraft Elias und so weiter. Und plötzlich, der eine schließt den Himmel zu, der andere will den Himmel aufschließen. Der liebe Gott weiß nicht mehr, was er machen soll. Wir haben Chaos. Und gut, dass Gott nicht hört und die Gläubigen nicht erhört, alle ihre Gebete. Aber Gott will alle die Gebete seiner Kinder erhören. Und es kann durchaus möglich sein, dass wir den Himmel verschließen müssen. Durchaus möglich. Und dass wir den Himmel wieder aufschließen müssen. Durchaus. Aber das muss uns Gott zeigen und Gott geben und Gott lehren. Und dann müssen Leute kommen, die reif sind. Und Elia hat 18 Monate am Bach Krit ausgehalten. Wenn du 18 Monate am Bach Krit warst, 3 Jahre dauert die Ausbildung beim Elio, 3,5. So, 3,5 Jahre die Ausbildung am Bach Krit. Weißt du, da wirst du von dir selber erlöst. Du wirst von dir selber erlöst. Da sitzt du am Bach und sagst, oh Gott, guck mal, was mache ich schon viel? Weißt du, da kommst du so nutzlos, so unbrauchbar, so sinnlos vor. Und Das ist die Situation am Bachkrit. Und dann musst du dich versorgen lassen. Und Gott hat gesagt, das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Nirgendwo anders. Elia hätte hinrennen können, überall wo er wollte. Er wäre verschlagen worden, er wäre verhungert worden oder was sonst noch alles, was man mit ihm alles gemacht hätte. Aber das selbst, und er blieb das selbst und harrt dort aus und wartet 18 Monate und vergisst die ganze Welt hinter sich. Weißt du, bevor er anderen die Ehrfurcht und die Heiligkeit Gottes predigt, wie beim Gandhi, muss er zuerst mal selber durchmachen. 18 Monate, das ist alles egal. Am Bach wird er recht nüchtern. Am Bach geht es um Überleben. Rabe, ach, du hast so einen Schnitzel, bringst mir bitte auch. Und weißt du, was die Raben gefressen haben? Kadaver, unrein. Und jetzt muss der fromme Mann Gottes lernen, so ein Gefräß von einem verreckten oder gestorbenen Tier sich von Raben vom Himmel von oben schenken lassen. Da vergeht einem der Appetit. Und das 18 Monate lang. Und das 18 Monate lang. Am Schluss hat er gar keinen Geschmack mehr gehabt wahrscheinlich. Einfach alles genommen. Da konnte nicht groß wählerisch sein, was die Raben bringen. Danke, Herr. Und später bei der Witwe musste ich mit allem begnügen, was sie hatte, die liebe Frau. Bisschen Öl, dann die Grütze und der Brei, das Essen der armen Leute, muss ich damit abfinden. Weißt du, du lernst, deinen Körper in Zucht und Zaum zu halten. Du lernst, in Grenzen zu leben. Und das ist dieser Bewährtsein, du lernst, in Begrenzung zu leben. Das Gebet eines bewährten Menschen ist, der aus der Begrenzung herauskommt, aus der Wüste. Nichts da. Und dort wird man nüchtern. Dort erlebt man die Gegenwart Gottes am Bach oder in dem Dachstübchen bei der Witwe. Dort wird man erlöst von der ganzen Religiosität, von der ganzen Frömmigkeit. Und dort erlebt der Prophet die große Befreiung von sich selbst, von den Umständen,
von Äußerlichkeiten, von allem und so weiter und steht jetzt auf ganz anderem Boden. Das ist Grundausbildung. Also bevor Gott dich gebraucht und du in Vollmacht redest, Himmel verschließt dich. Und selbst da geht es noch nicht so schnell. Oder Himmel öffne dich. Geht auch nicht so schnell. Da muss der Mann noch so viel Opfer bringen. Als der Herr zu ihm sagt, geh und zeig dich dem Ahab. Lies diese Geschichte von Elia, da lernst du, was ist Vollmacht. Weißt du, da kommt man her und der Geist des Elias wird in den letzten Tagen ausgegossen und Elia-Ministry und Elias sowieso und Elias und Elia und so weiter. Ach, Leute wissen gar nicht, wovon die reden. Und dann dieser Elia geht siebenmal auf den Berg und nimmt seinen Kopf zwischen den Knien. Probier du mal das, ob du es kannst. Da musst du zuerst mal 18 Monate am Bach gewesen sein und Magerkost haben bei der Witwe. Dann schaffst du es vielleicht. Kannst du das? So daneben, aber zwischen den Knien. Und das siebenmal und dann erst am siebten Mal, du siehst, wie viel Geduld nötig ist. Die meisten Gotteskinder haben keine Geduld. Weißt du, was sie möchten? Heute gebetet und schon gestern hätte das Wunder sein müssen. Geduld. Siebenmal. Siebenmal rauf und wieder gucken, kommt der Regen und kommt nicht der Regen. Siebenmal warten. Warum siebenmal, weiß ich nicht, aber siebenmal im Jordan taufen und sowas, das ist göttliche Zahl, das ist vollkommen. Erst wenn du vollkommen Gott im Kleinen treu und gehorsam gewesen bist, dann bist du soweit. Und dann geht er und sagt, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Dann spricht er wirkungsvolle Worte, es sei denn, ich sage es. Und es ist interessant noch, was der Elia sagt, Ahab, guten Tag, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage, und zwar, ich stehe unter Gott. Wenn du unter Gott stehst, und solange du nicht unter Gott stehst, kannst du babbeln, so viel du willst, den Mund franzig reden, den Mund franzig beten, den Mund franzig singen, das wird nicht funktionieren, du musst unter Gott stehen. Und weißt du, was das heißt? Füße zwischen den Knien nehmen, bis du das schaffst. Wenn dann soweit bist, dann stehst du unter Gott. Weißt du, der Erde ganz nahe, der Erde ganz nahe, dem Tod ganz nahe. Wenn du äußerlich gestorben bist, wann kam Pfingsten? Pfingsten kam auch nicht anders, als sie einmütig an einem Ort saßen. Zuerst haben sie übereinander geschimpft und aufgeregt. Petrus, du warst, der Jesus verleugnet hat, wegen dir und Judas, wenn wir den nicht mitgenommen hätten und so weiter. Und kritisiert und geschimpft und geschimpft. 10 Tage haben die gebraucht, bis sie Frieden hatten. Und erst als sie ein Herz und eine Seele waren, kam der Heilige Geist. Erst als ihr Leben übereinstimmte, ein Herz und eine Seele, kam der Heilige Geist. Wir reden in Vollmacht. Und dann traten sie auf. Und dann bekehrten sich die Leute, als sie ein Herz und eine Seele waren. Es braucht, bis man soweit ist. Gottes Wort sprechen, Worte, die er in unseren Mund legt, die er uns schenkt. Diese Rhema-Worte, gesalbte Worte, inspirierte Worte. Weißt du, wir können Bibelverse zitieren, so viel wir wollen. Klappt nicht. Das muss Rhema sein, inspiriert. Und zwar für den Augenblick, für die Situation, für den Menschen, den es betrifft. Und viele, wir versplempern, wir werfen Perlen vor die Säue manchmal. Wir bringen Worte, die hat Gott gar nicht gesagt, dass du sagen solltest. Lieber solltest du unterschlagen. Und deshalb kriegen wir so viele Schläge und so viele Probleme. Du fängst an zu missionieren. Gott muss dir zeigen, mit wem du dich anlegst. Und stell dir mal vor, der Philippus hätte sich mit dem Simon den Zauberer angelegt. Puh, ich habe einen Fall gehabt. Ich habe einen Fall gehabt in Heilbronn, war Sonntagabends, ich bin Sonntagabends nicht in den Gottesdienst gegangen, weil ich sonst die ganze Woche predige und dann bin ich nicht im Gottesdienst, habe ich meinen Co-Pastor übergeben, dieser Gemeinde oder den Gottesdienst und ich bin oben, wir hatten oben dann die Wohnung, so wie hier und ich höre plötzlich ein Geschrei, ein Getobe. Ich denke, um Himmels Willen, schlachten Sie da unten jemand oder was passiert da unten? Aber ich bleibe trotzdem ruhig. Da denke ich, der Pastor muss ja selber wissen und der war ein bisschen korpulenter als ich. Ich denke, er wird schon zurechtkommen. Und dann kommt plötzlich jemand von der Gemeinde und sagt, Bruder, du musst ganz schnell runterkommen. Bruder, sowieso kommt mit der Person nicht zurecht. Diese Person schlägt um sich, wirft alles durch über Haufen und so weiter und so weiter. Und ich komme runter und ich sage im Namen Jesu, beruhige dich, sei still. Alles in Ordnung. Und er hat das nicht fertig gekriegt. So, alle haben sich gewundert, was ist da passiert. Verstehst du das so? Die einfach gesagt, beruhige dich und das ist okay. Okay, der Fall war, und der Geist ist auch sogar ausgefahren bei der Person, dieser böse Geist. So, was ist passiert? Jetzt in diesem Augenblick haben wir nichts Großes erfahren, aber ein paar Wochen später, also alle fragen, warum konnte Bruder sowieso nicht austreiben, warum konnten die ganze Gemeinde, die haben alle gebetet, warum konnten die nicht austreiben und so weiter, warum musstest du extra jetzt noch mit Pantoffeln runterkommen? So, und warum musste das sein? Okay, die Geschichte kurz zu machen, nach 3 Wochen etwa stellt sich raus, der liebe Bruder hat schon seit 2 Jahren eine andere Frau, lebt im Ehebruch, dieser Co-Pastor. Du, mir ist es sogar schlecht geworden. Verstehst, lebt in Ehebruch. Seine Frau weiß von dem, aber die halten das alles, decken alles zu. Kein Wunder, die Teufel wissen, wie dein Leben aussieht. Die Teufel kennen ganz genau diese unsichtbare Welt, hat mehr Durchsicht und Durchblick, als du denkst. Die sieht ganz genau, dass da was nicht stimmt. Und dass schon seit 2 Jahren was nicht in Ordnung ist. Der hat sich von dieser Frau dann auch scheiden lassen. Ich muss ihn sofort auf der Stelle entlassen. Ich habe gesagt, es geht nicht so, mein Bruder. Und dann hatte die Frau auch wieder geheiratet, die jetzt mit ihr gelebt hat. Hat 2 Kinder, 2 nette junge Kinder und eine hübsche Frau sitzen lassen. Und dann so ein bisschen so eine schlampige einfach da geheiratet. 2 Jahre lang. Kein Wunder, dass Dämonen keinen Respekt haben, wenn das Leben nicht stimmt. Wenn das Herz nicht stimmt. Das Innere, leere Worte, wie bei den Söhnen von Skephas. Viel Stroh, aber nichts drin. Also, der konnte reden und konnte Leute begeistern und Leute waren begeistert, aber das Leben stimmte nicht. Die ganze Bibel ist wertlos, solange Gott nicht zu uns durch sein Wort spricht. Das ist du gedrucktes Buch, wie jedes andere Buch auch. Weißt du, wir brauchen die göttliche Eingebung, die göttliche Inspiration und unser Leben muss rein und wahr sein. Und weißt du, nicht nur ein toter Same, Buchstabe, hier steht es geschrieben, der Buchstabe tötet, der Geist ist, was lebendig macht. Und Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Tote Worte oder lebendige Worte. Die Impulse müssen wir von Gott haben. Den Willen Gottes müssen wir kennen. Und zwar im Zusammenhang, nicht nur aus dem Zusammenhang rausgerissen, im Zusammenhang und dann wissen, was Gott will. Jesaja 51, 16 und 59, 21, beides ist ähnlich. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Du musst die Worte Gottes in deinen Mund haben. Es muss es zerkauen, es muss durch deinen Fleischwolf gehen. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann kannst du es aussprechen, wie der Geist gab, auszusprechen. Selbst die Apostel konnten am Pfingsten nicht einfach bla 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 reden und etwas den Leuten erzählen. Der Geist musste ihnen geben, auszusprechen. Und ihr habt diesen Jesus von Nazareth gekreuzigt. Und ihr tut Buße und bekehrt euch. Und ihr lasst euch taufen. Und das musste alles von Gott kommen. Wenn die in ihrer eigenen Kraft geredet hätten, die hätten eine ganze Tracht Flügel bekommen von der ganzen Horde ringsherum. Von dieser Wut und so weiter. Aber denen ging es durchs Herz. Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Die Umstände müssen vorbereitet sein, damit das richtige Wort wirkungsvoll ist. Weißt du, nur einfach zugehen und sagen, so spricht der Herr. Das Umfeld muss vorbereitet sein. Weißt, warum sich 3000 Leute mit einem Schlag sich bekehrten? Und manche sagen jetzt, heute muss man 3000 Predigten halten, bis einer sich bekehrt. Und so weiter. Was ist da los gewesen? Was war da wirklich los, dass sich 3000 Leute bekehrten? Warum war das Wort von Petrus so wirkungsvoll? Und warum war das Wort bei Stephanus so wirkungslos? Stephanus hält fast die gleiche Predigt, den gleichen Umriss verwendet er. Und dann steinigen sie ihn und beim Petrus gehen sie auf die Knie. Was war der Unterschied? Und ich bin überzeugt, dass Stephanus auch im Dienst Gottes war. Und dass er auch Gott diente. Und er hat sogar Engel gesehen und so weiter. Aber er wird gesteinigt. Was ist der Unterschied? Petrus, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Die Erde erschüttert. Wurden Heilige in der Stadt Jerusalem gesehen. Und so weiter. Und denen ging es noch durchs Herz. Wir haben unseren Herrgott gekreuzigt. Für die Juden und so weiter. Und wir wissen, dass aus dem Tempel der Heilige Geist zog aus und sagte, weh, weh, weh. Flavius berichtet darüber, über diese Geschichte, über den Zustand. Und dann Pfingsten, weißt du, dann jetzt kommt Pfingsten, jetzt plötzlich hier auf dem Söller reden sie in neuen Sprachen, genau wie eigentlich Heilige tun sollten. Was soll da werden? Und es ging ihnen, das Umfeld war vorbereitet. Jesus ist schon umhergezogen, der hat 5000 Mal gespeist und dann manchmal 4000. Du siehst, es sind schon Tausende durch Jesu
Dienst und Arbeit vorbereitet worden. Also wir wirken wirkungsvoll, wenn der Herr das Umfeld schon vorbereitet hat. Katastrophen schon das Umfeld vorbereitet haben. Die Krisen das Umfeld schon vorbereitet haben. Die Krankheit das Umfeld vorbereitet haben. Dann kommst du hin und kannst sagen, sei gesund im Namen Jesu und du bist geheilt. Manche, die sind noch nicht reif für die Heilung. In der Drogenarbeit, die ich gemacht habe, jahrelang in Stuttgart und Süddeutschland und Süddeutschland überhaupt, weißt du, wenn die sagten, wir wollen nur ein bisschen reduzieren unseren Drogenkonsum, habe ich gesagt, gehen Sie nach Hause. Kommen Sie erst, wenn Sie auf alle vier gekrochen kommen, wenn Ihnen nichts mehr geholfen hat und wenn Sie alle Ärzte durchprobiert haben, dann sind Sie bei mir herzlich willkommen. Ich möchte als Endstation gelten und dann kann ich Ihnen auch helfen und ich konnte auch Ihnen helfen. Aber, weißt du, nur spielen, Gott ist kein Spielzeug. Wenn man so Zeit vertreibt, so Feierabend-Christentum, das ist ja nicht dazu da. So, Autorität, ich will meine Worte in deinen Mund legen. Und dann sprichst du ein Wort und dann geschieht es. Und dieser Hauptmann sagt zu dem Knecht da, zum Jesus, Herr, sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Dann sagt er, was bildest du dir ein? Dann sagt er, ich bin ein Soldat. Ich unterstehe der Obrigkeit, der Cornelius, der andere römische Hauptmann. Vielleicht war es auch Cornelius. Ich stehe unter der Autorität und was ich sage, es geschieht. Und deshalb, Herr, du bist Gott. Und du hast Autorität, sprich und es wird geschehen. Weißt du, ich stehe unter der Autorität. Stehst du unter der Autorität Gottes? Besonders für Schwestern. Ich liebe Schwestern. Gott segne die Schwestern. Was würde die Gemeinde ohne Schwestern machen? Wenn du nicht verheiratet bist, du solltest keinen religiösen Blödsinn machen. Du brauchst Schutz. Du brauchst Schutz der Gemeinde. Du brauchst den Schutz, wenn du verheiratet bist, hast du den Schutz von deinem Mann. Denn er ist dein Haupt, nach der Bibel und so weiter. Und Christus ist sein Haupt und die Gemeinde, Christus ist der Haupt der Gemeinde. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir nicht ohne Schutz losgehen. Weißt du, wir können Auftrag Gottes haben. Die Leute, die so diese geistliche Kriegsführung vollführt haben, das sind welche nach Amsterdam im Rotlichtmilieu gefahren und geboten und gekämpft im Namen des Herrn. Wir möchten das ganze Rotlichtmilieu zerstören. Was ist passiert? Alle, die dabei waren, ihre Ehen sind kaputt gegangen. Der Teufel hat sie kaputt gemacht. Verstehst du? Du kannst nicht, wenn du nur von dir ausgehst. Du musst den Schutz der Gemeinde haben. Paulus ist als Missionar ausgesandt worden. Der hat den Schutz der Gemeinde hinter sich gehabt. Und hat den Schutz der Gemeinde gebraucht. Und wir segneten sie und wir ließen sie fahren. Und der Herr war mit ihnen. Und der Herr wirkte. Solange wir keine Autorität haben, lass die Finger weg. Bet für dich. Suche Gott. Diene Gott. Geh fröhlich deine Straße weiter. Und wachse in der Gnade Gottes. Das ist ganz arg wichtig, wachse in der Gnade Gottes. Und dann wirst du sehen, zuerst mal im Kleinen, und dann wird es größer und größer und größer. Und du brauchst Autorität. Und die Autorität geht von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Es gibt, ich habe vorhin gesagt, es gibt Dinge, wo Gott mal Ausnahme macht, aber Ausnahme ist nicht Dauerzustand und die Regel. Ausnahme ist für Kriegszeiten, für Notzeiten. In Notzeiten, da kannst du sogar Wasser nehmen und das Wasser als Abendmahl benutzen. Richard Wurmbrand hat das getan in Gefängnissen. Weißt du, wo nichts da ist, da musst du nicht sagen, jetzt brauchen wir Wein, um Abendmahl zu feiern. Dann nimmst du Coca-Cola oder Traubensaft oder sonst was du hast und feierst Abendmahl. Aber normalerweise haben wir eine Anweisung von der Bibel, wie es lang gemacht wird. Und weißt du, jetzt in charismatischen Kreisen passiert ein Unfug. Ich sage nur diese Dinge und wir wundern uns, warum nichts passiert und genau das Gegenteil womöglich passiert. Kinder beten für Kranke, da schicken sie Kinder in die Gemeinde für Kranke zu beten. Anstatt dass der Pastor betet und so weiter. Ich habe Fälle erlebt, wo Gott Kinder benutzt. Ich habe in meiner Gemeinde jemanden gehabt, der hat Multiple Sklerose gehabt. Wir waren bei uns in der Freizeit, diese beiden Kinder empfangen den Heiligen Geist und die sagen, Papa, leg dich hin. Der eine hat am Kopf gebetet und das andere hat am Fuß gebetet und der Vater wurde aufgerichtet und die kamen regelmäßig, der Vater kam im Auto dann im Gottesdienst mit der ganzen Familie. Das Gebet der Kinder, Gott hört das Gebet der Kinder und vielleicht mehr wieder das Gebet der Erwachsenen. Aber wenn jetzt Kinder losgeschickt werden, die Frau kann nie ihren Mann segnen, weil er ihr Haupt ist. Die kann für ihren Mann beten und so weiter. Aber der Mann soll die Frau segnen. Die Frau kann die Kinder segnen. Der Segen geht von oben nach unten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Die meisten begreifen das nicht und wundern sich, warum geht bei mir alles so konfus und durcheinander. Begreife die göttliche Ordnung. Gott ist immer noch ein Gott der Ordnung. Und dann, wenn du in Autorität sprichst, und wenn dein Mann nicht gläubig ist, kein Problem, dann stellst du auf dem Stuhl hin so einen Zettel, reserviert. Der kommt eines Tages. Der kommt noch. Und wenn dein Mann schon von dir geschieden ist, und was ist das mit Geschiedenen? Und ich sage euch eines, wenn Geschiedene und Kinder da sind, ihr gehört für Ewigkeit zusammen. In aller Liebe. Könnt wandern, könnt euch drehen, wie ihr wollt. Denn du hast deine Erbmasse weitergegeben, ihr zwei, du und dein Mann. Und das ist jetzt, das könnt ihr euch wenden, im Himmel wirst du mit deinem Mann und deinem Kind, Sohn und Tochter und egal was du hast, wirst du sitzen. Und das mit dem reserviert. Auch reservieren. Manche sind entsetzt natürlich, was ich jetzt sage, aber es ist so. Im Himmel gibt es Logen für jede Familie. Für Familie Matthäus wird es eine Loge geben. Für deine Familie wird es eine Loge geben. Und selbst wenn ihr euch gezankt und gestritten habt, der eine wird da sitzen und der andere wird da sitzen. Und ihr werdet eine Ewigkeit oder halbe Ewigkeit brauchen, bis ihr zusammenkommt. Das ist vielleicht Zeitverschwendung natürlich. Aber ihr könntet auch ganz anders, wenn es, Herr, ich übergebe ihn dir, ich vergebe ihn, ich trage ihm nichts nach. Herr, komm du mit ihm zurecht. Und wenn er dich gefunden hat, wird er auch zu mir finden. Oder wir werden da irgendwie dann in der Ewigkeit zurechtfinden. Das ist kein Problem. Kein Problem für Gott. Bei Menschen ist das alles unmöglich. So, reserviert. Aber du kannst deine Kinder segnen. Ich sehe noch meine Mutter. Ich war schon aus dem Haus. Aber wenn ich so manchmal meine Mutter besucht habe, morgens sind alle früh, die knien sich, Schulranzen aufgesetzt. Früher hat man so eine Tafel gehabt und der Lappen hing da raus. So, und dann ging, meine Mutter hat für alle meine Geschwister gebetet. Und sie hat 7 Stück zu Hause gehabt. Alle die Hände aufgelegt. Herr, segne Maria, segne den Georg, segne den Heinz, segne den Hans und segne die Anita. Und die sind alle dann in die Schule gerannt. Die haben natürlich nicht lang warten können auf den Knien, bis die Mutter durch, aber die Mutter hat sehr kurz gemacht, gesegnet. Und deshalb ist die ganze Familie auch gläubig, weil die Mutter gesegnet hat. Mutter gibt den Glauben weiter. Wirkungsvolle Worte. Und was dann eine Mutter sagt, weißt du, was der Vater sagt, ist, da geht's rein und da geht's raus. Aber die Mutter, eine betende Mutter, Jimmy Swaggart, er hat erzählt in einem seiner Zeugnisse, ein bekannter amerikanischer Fernsehevangelist, der wollte immer Rock'n'Roll spielen, hat wunderbar Gitarre gespielt und dergleichen und wollte unbedingt in einer Rockband spielen und hat sich heimlich weggeschlichen, aber er konnte, als er bei der Rockband war, hat er nur schlechtes Gewissen gehabt. Was sagt mir meine Mutter, wenn meine Mutter mich sehen würde? Und so weiter. Und hat sich heimgeschlichen. Die Schwester musste die Gitarre nach Hause tragen, damit niemand weiß, wo er gewesen ist. Meine Mutter. Wenn du eine gläubige Mutter hast, danke Gott dafür. Wirkungsvolle Worte. Wenn du richtig dich Gott unterordnest, mit Gott lebst, in dieser göttlichen Ordnung lebst, dann sprichst nur ein Wort und es geschieht. Wie dieser römische Hauptmann. Sein Wort muss in deinem Munde sein. Das ist so wichtig. Und in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, dann führst du auch ein Überwinderleben, das ist für Überwindung kein Problem. Wenn du unter Gott stehst, mit Gott wandelst und so weiter, Offenbarung Kapitel 12, Vers 11, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Durch ihr Bekenntnis, das heißt, die Proklamation des Glaubens. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wenn ich mich Gott unterordne, liebe ich mein Leben nicht mehr, dann gebe ich mein Leben her. Mach du, Herr, mach du das. Und sie haben es überwunden. Du führst ein Überwinderleben, das klackst für dich, kein Problem, also du siegst. Die Dämonen, unreinen Geister haben Respekt vor dir. Krankheit hat Respekt vor dir. Mangel hat Respekt vor dir. Alles hat Respekt vor dir, weil du unter Gott stehst. Du stehst unter einer Autorität. Und es ist etwas ganz anderes, ob du nur was machst oder ob du etwas tust im Namen einer Autorität. Ich habe in der Schwarzwald-Hochstraße, habe ich glaube ich heute die Geschichte kurz erzählt, da fahre ich und dann fährt ein Auto Böschung runter. Ich natürlich angehalten, guck und dann versuche ich Hilfe zu holen, damals gab es noch die Handys nicht und stopp. Dann, weißt du, was sie machen, die Autofahrer? Zeigen mir die andere Richtung. Also so per Anhalter, wir nehmen niemand mit und so weiter. Und dann tatsächlich hat einer dann gestoppt und gesagt, fahren Sie schnell runter, da unten ist jemand runtergefahren, holen Sie Krankenwagen und Polizei. Und dann kam der Polizist, der macht nur so und die drücken alle auf die Bremse. Und ich habe gedacht, was ist der Unterschied zwischen mir und dem? Der ist vielleicht dumm, der hat nicht studiert, der ist vielleicht, hat gerade Baumschule besucht, von mir aus. Verstehst? Wer weiß es, aber der hat eine Uniform, der hat Autorität. Der macht so und alle drücken auf die Bremse. Die Frage ist, hast du, habe ich Autorität? Von Gott aus. Autorität muss einem immer gegeben werden. Die hast du nicht. Die kannst du auch nicht kaufen. Der Simon wollte kaufen, diese Autorität, dass ich auch den Heiligen Geist spenden kann. Die muss einem gegeben werden. Und wie kriegst du? Durch das Leben.
Da musste ich zuerst mal ganz schön so Lakai spielen, einen Koffer tragen, Tür aufmachen und dienen. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Musst zuerst mal unten durch und dann kriegst du Autorität, Beförderung. Und dann haben deine Worte Gewicht. Musst nur so machen. Du musst gar nicht mal, dann musst du nicht mal viel beten. Wenn du Autorität hast, dann legst du auf Kranke die Hände, die werden gesund. Du musst nur deine Hände emporheben und der Himmel öffnet sich oder schließt sich je nach Bedarf. Wenn du Autorität hast, und Geschwister, und das ist, warum ich heute Abend beten möchte, gib uns Autorität, Herr, dass wir wirkungsvolle Worte sprechen, dass wir nicht nur einfach nur in den Raum Schall geben und laut sind und Krach machen, und wo viele Worte sind, geht so eine Sünde nicht ab und so weiter, was da alles dazugehört. Hilf uns unter der Autorität, sich unter Gott stellen. Und wo stehst du nicht unter Gott? Welcher Bereich steht nicht unter Gott in deinem Leben? Und der Bereich, wo es nicht unter Gott steht, wo Gott nicht untergeordnet ist, Herr, ich gebe alles von meinem Leben. Aber diese Kammer, da gehst du nicht rein, Herr. Oder diese Schublade oder diese Ecke. Hast du Gott alles ausgeliefert? Autorität ist Schlüssel aushändigen. Alles übergeben. Und jetzt, er gibt dir, weißt du, und er gibt dir nachher das wieder alles zurück. Und wenn Gott dir alles zurückgibt, hat das eine ganz andere Funktion. Gehst du da rein und gehst da rein und so weiter. Weißt du, dann arbeitest du mit Autorität. Dann stehst du hin. Mose, die Mutter Jochebed, hat das Kind dem Fluss übergeben und dann hat sie das Kind von der Königin, vom Pharao zurückbekommen und dann hat sie Autorität gehabt. Den Jungen tastet niemand an, weil das Kind unter einer höheren Autorität stand. Alle anderen konnten in den Nil geworfen werden, aber dieser Junge wurde sogar durch Bodyguards beschützt. Du siehst, wenn du dein Kind Gott abgibst und Gott überlässt, macht Gottes Geschäft. Dann kriegen sie Bodyguards und dann stehen sie da. Und dieser Knabe Moses, da konnte machen, was er wollte. Die Mutter wurde sogar noch dafür bezahlt. Und sogar bewacht, dass alles das Ja richtig macht für diesen Prinzen. Du siehst, du brauchst Autorität von oben. Hast du die? Wenn nicht, versagst du. Und deshalb haben wir so viele Versager, weil sie nicht unter Gott stehen. Elia stand unter Gott. Und sein Wort hat Gewicht gehabt. Er hat nur 56, 57 Worte gesprochen, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst. Es soll nicht regnen und es hat nicht geregnet. Elia war ein Mensch wie wir. Und so, du kannst das werden, was der Elia war, der in Autorität spricht. Da muss auch nicht laut, muss auch nicht die Stimme verstellen, muss sich auch nicht komisch benehmen oder drohen oder sowas. Weißt du, kannst ganz leise sagen, fahr aus, sei still, beruhige dich, sei gesund, sei frei. Du sagst es, nur ein paar Brocken, du sagst nur ein paar Worte, musst gar nicht viel sagen und es Blitz schon geschieht, ja. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott ist ein so guter Gott. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns Autorität gibst, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Aber wer kriegt das? Die, die da glauben, die, die dir nachfolgen, die, die deinen Willen tun, die kriegen Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die können etwas Giftiges trinken und denen wird es nicht schaden, die da glauben. Glauben heißt mehr als nur für wahr halten. Es heißt übereinstimmen mit Gott. Und die, die mit Gott übereinstimmen, in Harmonie mit Gott sind, im Gleichschritt mit Gott sind, die können das. Herr, und die werden das auch tun. Und für die ist es kein Problem, das zu tun. Halleluja. Vater, ich danke dir für das mächtige Wort, das du uns gelehrt hast, auch heute Abend. Und wir möchten das umsetzen. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, hilf uns, all das umzusetzen, was wir wissen und verstehen. Und was du uns offenbart hast. Und was wir schon gehört haben. Wir möchten uns dein Wort umsetzen. Denn wir möchten nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter des Wortes. Und wir möchten Resultate sehen in unserem Leben. Amen. Amen.